Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Nach einer aufregenden ESC-Woche, zumindest nach einer aufregenden ESC-Woche, wenn man nach Deutschland guckt. Schön, dass ihr alle dabei seid, egal ob ihr Feiertag habt oder nicht. Oder wie ich sagen würde, auch heute frohe Ostern. Das führt mich gleich dazu zu sagen, vielen Dank an unsere Partner Katjes und Malta Tourism, die wie immer und immer noch unsere Livestreams unterstützen. Und Peter deutet schon auf die neue Katjes-Sorte, die ich unbedingt noch erwähnen soll wahrscheinlich. Sag, du musst doch mal selber sagen, wie sie heißt. Ich habe es gerade, war zu schnell wieder weg.
Also es gibt gleich zwei. Die eine heißt Alpaca Cola.
Ja.
Und die hat Zitrone und Kirsche Geschmack. Und dann gibt es viele verschiedene Geschmackssorten in der neuen Sorte Katjes. Tierisch beste Freunde.
Super, klingt beides top und damit wisst ihr jetzt auch schon, dass Peter einer der Blogger ist, der heute Abend mit dabei ist, auch wenn ihr uns nicht seht, sondern uns vielleicht nachträglich als Podcast hört. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Du wirst ja gleich noch ausführlich zu Wort kommen, weil du gestern live vor Ort bei der Pressekonferenz warst zur neuen deutschen Vorentscheidung. Wir haben ebenfalls mit dabei unseren Rick. Hallo Rick.
Ach so, jetzt war ich noch gar nicht bereit. Ich dachte, ich komme erst als Letztes dran. Hallo. Ich habe leider keinen Vorrat mehr gehabt von Katjes, aber ich habe trotzdem was bei mir und zwar sogar mit ESC-Bezug. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da steht drauf, who the hell is Rick? Es ist meine Lieblingstasse.
Und das ist ja, doch cool, sogar oder? Die who the hell is Edgar-Schrift, oder?
Ich glaube schon. Und hier ist sogar das ESC-Herz drauf auf der anderen Seite.
Oh.
Schön, oder?
Super. Ja, also
Grüße gehen raus an alle Österreicher.
Dann Prost, Rick. Und wir haben außerdem noch mit dabei Duspra. Hallo Duspra, schön, dass du auch da bist. Heute nicht aus Hamburg, richtig?
Nee, genau. Also auch aus dem Allerheiligen-Gebiet sozusagen und im angenehmen Hotelzimmer.
Du klingst aber hochmotiviert, aber entspannt wahrscheinlich klingst du.
Ja, ich war in der Sauna, deshalb muss ich noch ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen und werde auch möglicherweise Alkohol hier parallel konsumieren, weil ich leider, weil die Geschäfte ja zu waren und deshalb auch nicht in der Lage war. Ich habe natürlich die Alpaka-Geschichte gesehen. Ich bin ja großer Alpaka-Fan, habe auch ein bisschen Angst vor denen. Also ich werde jetzt nicht unbedingt zu einem Alpaka-Café gehen. Was mich mir noch nicht ganz erschließt, ist, warum Alpaka-Cola nach Kirsche und noch irgendwas anderem schmeckt, also bei Katjes. Aber das sind Sachen, die können wir noch ein andermal erschließen. Ich glaube, heute sollte es um Chefsachen gehen.
Heute geht es um Chefsachen und das bedeutet nicht um meine Sachen, sondern um die Sachen von Stefan Raab. Da kommen wir gleich drauf. Ich wollte aber noch vorausschicken, dass natürlich, wenn ihr uns jetzt live schaut und im Bewegtbild, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr fleißig mitkommentiert. Und wir versuchen natürlich auch auf die einzelnen Kommentare einzugehen, sind gespannt auf eure Meinung. Wow, Klitzer, vielen Dank für die Unterstützung so früh. Wir haben ja noch gar nichts geleistet. Das kommt erst noch hoffentlich. Genau, und wenn ihr uns zum ersten Mal seht oder hört, dann folgt uns gerne, liked, teilt und so weiter. Da freuen wir uns. So, jetzt aber zu den großen News. Und ich finde, mit nicht mal knapp vier Minuten Intro sind wir eigentlich noch relativ gut in der Zeit für unsere Verhältnisse. Denn seit dieser Woche wissen wir endlich, wie es weitergeht mit der deutschen Vorentscheidung. Das war ja lange unklar und zwar so lange unklar, dass mittlerweile alle europäischen Länder an uns vorbeigezogen sind. Die ersten haben schon ihre Acts für den ESC vorgestellt. Demnächst findet schon diesen Monat findet die erste Vorentscheidung in Montenegro statt. Aber es geht auch in Deutschland voran. Darüber freuen wir uns natürlich und sind sehr gespannt. Und seit vor 3 Tagen ist dann auch die Katze aus dem Sack. Was gemunkelt wurde, was wir ja auch schon relativ frühzeitig auf dem Blog immer mal wieder vermutet, berichtet haben, ist tatsächlich eingetreten. Stefan Raab ist zurück nach den großen Kooperationen zwischen der ARD und ProSieben, aus denen unter anderem Lena und damit der zweite deutsche ESC-Sieg hervorgegangen ist, gibt es jetzt wieder eine Kooperation mit einem Privatsender, nämlich mit der neuen Heimat von Stefan Raab, RTL. Und RTL wird gemeinsam mit der ARD unter Federführung des NDR, wie immer, und eben vor allem Stefan Raab den deutschen Vorentscheid organisieren, planen. Und ich bin sehr gespannt natürlich auf eure Meinung. Wir haben uns noch gar nicht so intensiv darüber ausgetauscht, natürlich mal so am Rande in unserer ESC-Kompakt-Gruppe. Wir werden jetzt nach und nach alle wichtigen Themen, die mit dieser Bekanntgabe einhergehen, abarbeiten. Ich würde es aber wirklich mal so ein bisschen chronologisch aufziehen. Und das bedeutet, zuerst kam ja so gut wie keine Infos, außer die eine eben, dass Stefan Raab wieder involviert ist und dass RTL involviert sein wird. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Wie findet ihr das erstmal ganz prinzipiell, unabhängig vom Showkonzept, dass Stefan Raab wieder da ist? Was waren eure Gedanken vor 3 Tagen, als diese Bombe geplatzt ist? Duspor, möchtest du starten? Wie hast du diesen Dienstag erlebt?
Ja, also es hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, deshalb war das jetzt ja nicht so eine Ultrabombe, fand ich. Aber gut, und er hat sich ja auch früh ins Spiel gebracht. Genau, Peter war bei der Pressekonferenz. Ich bin hin und her gerissen und muss aufpassen, dass ich mich jetzt noch nicht zu krassen Meinungsäußerungen hinreißen lasse, denn möglicherweise wird man ja später eines Besseren belehrt. Also grundsätzlich erstmal positiv finde ich, dass es was Neues gibt. Man könnte auch sagen, schon wieder was Neues. Ich weiß nicht, Benni, warst du das? Der 4. Titel einer Vorentscheidung in 4 Jahren, also von Kontinuität sind wir weiter entfernt als irgendein anderes Land so ungefähr. Also selbst Montenegro, die den Montesong neu einführen, sind gefühlt traditioneller unterwegs. Und das ist aber trotzdem ja erstmal gut, wenn dann da tatsächlich was Langfristiges rauskommen würde, was jetzt vielleicht auch nicht abzusehen ist. Stefan Raab, ich war noch nie der ganz große Fan von ihm, muss ich sagen, obwohl ich natürlich seine Verdienste um den ESC anerkennen kann und muss, natürlich. Gleichzeitig hat er jetzt sein Comeback bei der RTL-Gruppe ja gehabt oder bei RTL Plus dann mit seiner ersten Show. Und da gab es natürlich, das weiß er ja auch, wie er das macht, ne? Also wie er da so die Pressetrommel rührt. Aber da häufen sich ja nun auch die Kommentare, dass es halt sehr viel Aufgewärmtes von vor 15 Jahren ist, was letztendlich wieder stattfindet. Und eigentlich keine große Weiterentwicklung hin ins Jahr 2024. Und das ist dann eben das, wo ich auch ein bisschen Vorbehalte dann habe oder wo ich doch eine größere Unsicherheit habe, ob Stefan Raab halt jetzt noch das so das Gefühl hat für Acts, für Songs, für den ESC, wie er das vielleicht vor 15 Jahren hatte.
Rick, wie war denn dein Gefühl?
Also erstmal muss ich sagen, es hat sich ja, wie Duspoa jetzt gerade schon angedeutet hat, schon länger so ein bisschen abgezeichnet, dass es tatsächlich passieren könnte, dass Stefan Raab sich dem Ganzen wieder annimmt. Vor allem, nachdem er dann tatsächlich eben durch den Boxkampf wieder so ins Rampenlicht zurückkam, hatte ich dann auch endgültig Hoffnung. Aber für mich war es trotzdem noch super weit entfernt, weil ich dachte, okay, er kommt jetzt erstmal wieder zurück. Vielleicht will er sich erstmal wieder so eingrooven in das ganze Entertainment-Business. Und dass er jetzt direkt wieder so ein riesengroßes Projekt startet wie mit dem ESC, habe ich eigentlich gar nicht für so wahrscheinlich gehalten, auch wenn es immer wieder Gerüchte gab. Und deswegen war das schon für mich erstmal eine positive Überraschung. Ich habe mich erstmal extrem gefreut, habe richtig gespürt, dass es irgendwie so einen kleinen Hype gibt, sowohl in der Bubble als auch in den bekannten Medien deutschlandweit. Aber umso länger ich dann darüber nachgedacht habe, umso mehr komme ich irgendwie auch wieder zu dem Schluss, dass ich mir denke, es ist schon schade, dass es gar angeblich oder anscheinend ja wirklich niemand anderen gibt, außer Stefan Raab, der uns wieder retten kann, sage ich jetzt mal, oder unseren ESC-Ruf wieder herstellen kann. Und ich kann das halt auch nicht so ganz glauben. Also ich habe das Gefühl, es wäre irgendwie noch schöner, wenn man jemand komplett Neuem die Chance gegeben hätte, das Ganze in die Hand zu nehmen, der vielleicht auch was von Musik versteht. Deswegen ist es mit Stefan Raab auf der einen Seite total cool, dass jetzt er wieder zurück ist. Er hat sich schon oft bewiesen, dass er es kann. Ich traue ihm da auch einiges zu. Aber auf der anderen Seite irgendwie schade, dass man nicht einen komplett neuen Weg mal geht mit jemand ganz anderem. Deswegen, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
Peter, unsere gemeinsame Geschichte hat im Lena-Jahr begonnen. Ist das nicht ein gutes Zeichen dafür, dass in diesem Jahr jetzt alles besser wird oder im nächsten Jahr, wenn Stefan Raab wieder dabei ist?
Ich soll jetzt noch nichts zur Pressekonferenz sagen, ne, sondern nur zu Stefan Raab, richtig? Da sage ich jetzt nicht so viel Neues. Wie geht's wie du so vor? Ich war jetzt nie so der Mega-Fan. Na, ich fand, der kam immer so verbissen rüber. Ja? Was war gestern übrigens anders? Also gestern fand ich ihn deutlich in sich ruhender in der PK. Aber aus den Jahren, die ich noch gut erinnere, ich bin ja alt genug, um alle Stefan Raab ESC-Engagements sehr intensiv verfolgt zu haben.
Ich leider mittlerweile auch, ja.
Bin ich auch, also ich habe jetzt so keine Fanboy-Euphorie oder so. Es ist, wie du so mal sagst, ich erkenne an, dass er viel bewegt hat. Ich fand impressive seine allererste ESC-Berührung, nämlich die Gildehorn-Nummer. Und zwar fand ich da vor allen Dingen impressive, wie die Pressekampagne funktioniert hat. Das war wirklich gigantisch. Wobei das auch im Wesentlichen von dem damaligen Head of Delegation oder dem damaligen ESC-Verantwortlichen des NDR, Jürgen Meyer-Bär, gesteuert wurde. Aber ich glaube, der Vorentscheid hatte dann ja auch eine höhere Einschaltquote als 50% mehr als jetzt der ESC, der internationale hat. Also das habe ich sehr bewundert. Und ja gut, danach, wie gesagt, ich erkenne an, dass er eine große Nummer ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur more of the same kriegen, na, sondern dass da tatsächlich neue Dinge kommen.
Da können wir ja vielleicht gleich schon so eine Prognose wagen anhand des Konzepts. Also bei mir war es so, ich fand es erstmal gut aus dem einfachen Grund. Und du hattest es jetzt am Anfang auch gesagt, es passiert was. So. Und das ist ja tendenziell erstmal gut, wenn was nach vorne geht, wenn man sagt, okay, da werden jetzt mal neue Wege beschritten. Deswegen war ich auch erstmal, wie ja übrigens viele andere auch, also natürlich gab es einige negative Kommentare auch zu Stefan Raab, aber den ganz überwiegenden Teil auch bei uns auf dem Blog in den Kommentaren habe ich so wahrgenommen, dass viele sich gefreut haben, dass in diesem Jahr was anderes oder im nächsten Jahr was anderes gemacht wird und dass was vorangeht. Ich hatte auch das Gefühl, dass es gar nicht so sehr die Hoffnung oder die Erwartung, dass wir, da wird jetzt eine Lena 2.0 gefunden oder Roman Lob 2.0 oder wie auch immer, sondern einfach, es passiert was und wir haben endlich auch mal Klarheit und jetzt geht's los so. Da war die Stimmung, finde ich, sehr gut, sehr euphorisch und mir ging es ganz ähnlich. Mich hat vor allem gefreut und das hat natürlich so einen Teil der Erwartung der Verantwortlichen, glaube ich, auch schon erfüllt jetzt, nämlich, dass der Medienhype natürlich groß ist. Also, dass über Stefan Raab berichtet wird, dass damit auch wieder über die ESC-Vorentscheidung berichtet wird, dass die ESC-Vorentscheidung in dieser Woche schon zweimal in Tagesschau, Tagesthemen und überall war, sonst nullmal oder vielleicht ist da wird dann der Sieger-Act am Ende mal mit einer Randnotiz erwähnt. Also, das ist schon mal gut, ne, wenn irgendwie in diese ESC-Unternehmung in Deutschland was kommt. Ich bin allerdings auch so ein bisschen skeptisch gewesen gleich, weil Stefan Raab ja aktuell einfach das macht, was er immer gemacht hat. Ich hatte ja mal in unsere WhatsApp-Gruppe diesen Screenshot von dem Tweet von Stefan Niggemeier geschickt, der geschrieben hat, andere Männer in dem Alter kriegen irgendwie Midlife-Crisis und wollen nochmal alles anders machen in ihrem Leben. Bei Stefan Raab ist es anders, er will alles, was er schon gemacht hat, einfach nochmal machen. Und es stimmt natürlich so ein bisschen. Ich habe auch mal 10 Minuten in Du gewinnst hier nicht die Millionen reingeguckt und es war einfach wirklich 100% so, wie immer TV Total angefangen hat, also halt mit diesem Stand-up am Anfang und nur, dass eben so ungefähr die Hälfte der Witze nicht mal mehr beim eigenen Studiopublikum klappen und da nur so verhaltenes Lachen war. Und das waren dann auch meine ersten und bislang einzigen 10 Minuten, die ich geguckt habe. Also das ist für mich so ein Fragezeichen. Ich finde es schon mal gut, dass Stefan Raab zumindest ja mal nicht moderiert, wenn ich es richtig verstehe. So, oh, jetzt gehe ich zu weit. Sorry, ich nehme es zurück. Also genau, meine Sorge war, dass er sich ein bisschen zu sehr nach vorne drängt und dass vielleicht auch das Konzept ein bisschen veraltet ist. Apropos veraltetes Konzept. Dann gehen wir einen Tag weiter. Und Peter, jetzt musst du natürlich beginnen, denn wir haben ja noch so einen kleinen Scoop gelandet bei ESC Kompakt, weil wir vorab dann schon erfahren haben, wie das eigentlich so läuft mit der Moderation des deutschen Vorentscheids. Und weil du ja immer sehr gute Geschichten erzählen kannst, willst du vielleicht auch noch mal die Genese dieser Meldung, die du ja auch auf dem Blog aufgeschrieben hast, noch mal berichten.
Ja, das mache ich kurz. Also eigentlich gebührt der Dank über den Scoop nicht mir, sondern dem ehemaligen Prinz-Blogger Olli. Weil Olli ist ja, war neben Wirtschaftsjournalist, war auf einer Messe, also die Leitmesse für Versicherungen und all so ein Kram und Finanzdienstleistungen. Und dort war auch zu Gast Barbara Schöneberger, die, wie er mir sagte, wirklich 3.000 Versicherungsmakler so gefesselt hat, dass sie ihr zu Füßen lagen. Das muss man auch erstmal packen. Das fand ich sehr impressive. Und Olli hat sie dann...
Vielleicht kann man auch sagen, auf einer Versicherungsmesse gehört nicht so viel dazu, die Leute dann positiv zu überraschen. Aber jetzt sei es mal dahingestellt.
Benni, ich glaube, dass die Versicherungsbranche auch sehr gut über dich reden wird. Also... Sagen wir es so, also er hat sie dann hinter bei Meet and Greet getroffen und sie hat natürlich nichts gesagt, aber aus der Antwort war zu entnehmen, sie war sehr nah am Thema dran. Und dann dachte ich, okay, das ist Impuls genug, um mal ein paar Leute anzurufen, was ich getan habe und das haben wir dann ja auch auf dem Blog veröffentlicht, dass wir tatsächlich mit, natürlich nicht mit offizieller Bestätigung, aber mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit erfahren haben, dass sie es wird und sie wurde es dann ja auch. Als wir das erfahren haben, habe ich gar nicht gedacht, dass sie alle 4 Shows als Leitmoderatorin macht, sondern dass sie vielleicht das ARD-Finale macht oder so oder eine Co-Moderation an die Seite bekommt, aber sie ist tatsächlich im Lead. Das haben wir ja gestern dann in der Pressekonferenz erfahren. Und anders, ich weiß ja jetzt gleich schon, was du so sagen wird, anders als die Kollegin, ich liebe Barbara, ich mag sie, ich finde sie gut, ich finde sie schlagfertig. Natürlich war vieles awkward letztes Jahr, also es ist ja schon 1000 Mal gesagt worden, wie das Sofa oder wie diese komische, wie nennt man das, diesen Bauchladen oder was sie da hatte. Da waren schon relativ viele obskure Regieanfälle, mit denen ich aber finde, ich sie dann vergleichsweise souverän umging, weil sie wurde ja eigentlich damit gequält. Also I'm a big fan, deshalb
war ich sag nur, du bist dann also Lorraine.
Ja, aber also wie gesagt, dafür sind es dann Klassiker, ihre, wie soll man sagen, Missgeschicke. Das finde ich übrigens auch super an Oliver, wie der das formuliert hat. Sie berichtet über versicherungstechnische Missgeschicke. Das finde ich so witzig. Da habe ich noch einen Tag später drüber lächeln müssen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag sie. Insofern bin ich auch positiv, dass sie es wieder macht. Auch wenn ich weiß, dass das sowohl bei unseren Blogleserinnen und Lesern als auch bei meinen Co-Bloggern keine Mehrheitsmeinung ist.
Ist das so, Duspra?
Ja, eigentlich müsste Herr Rick jetzt mal loslegen, bevor ich mit meinem
Rant... Okay, dann lassen wir Rick den Vortritt.
...in die Ecke komme. Rick, sag du noch mal als... Millennial, was du davon hältst.
Ja, genau, das ist vielleicht auch das Problem, dass sie einfach, ich weiß nicht, sie ist halt einfach nicht mehr, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nicht mehr zeitgemäß, aber sie bringt halt einfach nichts Neues mehr in die Vorentscheidung rein, in die Moderation rein. Man hat sie jetzt so oft gesehen in Verbindung zum ESC. Das größte Problem für mich ist halt auch, dass man weiß, dass es talentierte Moderatoren oder Moderatorinnen gibt, die wirklich was vom ESC halten, die sich wirklich mit dem ESC auskennen, die das Datum vom ESC-Finale nicht verwechseln, die ja, einfach sich ein bisschen besser auskennen. Und so als ESC-Fan nervt mich das dann halt einfach. Das ist dann so mein innerer Monk, wenn ich dann höre, dass sie vom 1. Mai redet, wo ja das ESC-Finale dann stattfindet, obwohl es der 11. Mai ist. Das sind halt dann so Kleinigkeiten, ne? Der normale Zuschauer oder der nur nach 15 Zuschauer wird es wahrscheinlich nicht mal merken, aber mich stört sowas halt extrem und ich glaube, viele Fans auch. Und ja, wie gesagt, ich habe mich ja schon oft über sie aufgeregt. Ich finde es halt wirklich schade, dass man so tut, als wäre sie die einzige Person im deutschen Fernsehen, die moderieren kann. Und dann ist sie halt, wie gesagt, auch jemand, der sich meiner Meinung nach nicht wirklich mit dem ESC auseinandersetzt. Bin ich überrascht? Nein, weil sie war auch schon in mehreren RTL-Formaten ja zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man versucht hat, eine Person zu finden, die sowohl in der ARD als auch bei RTL schon Erfahrungen hat, die dem Publikum dort vielleicht auch schon bekannt ist. Und dann hat man sie halt genommen, weil sie es halt eh schon die ganze Zeit gemacht hat. Ich hatte trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass Raab dafür sorgt, dass jemand anderes moderiert. Und ich finde diese Kombination Raab und Schöneberger, ich glaube, das gab es noch nicht. Haben die jemals zusammengearbeitet? Ich glaube nicht. Deswegen, da bin ich auch sehr gespannt, wie das so funktionieren wird. Ja.
Also Herr Raab wird ja für alles andere sorgen.
Ja.
Also das ist ja gestern klar geworden. Ich glaube, die Moderation war so die letzte Bastion der ARD.
Also, ich habe gerade mal geguckt. Es ist, und ich gehöre ja selber dann weitesten Sinne zu der Generation, es wird Fernsehen der Halbtoten sein. Um das jetzt mal so böse auf den Punkt zu bringen, wir sind niemand, der da ist. Also mal gucken, wen Raab noch aus von seinen alten Jungs reaktivieren kann. Also ihm ist ihm Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer ist ihm irgendwie eingefallen als Musiker, der sich auch bewerben kann. Also diesen
und die Heavy Tones machen die Musik dazu, aber dazu später mehr.
Ja, aber es sind alle über 50. Es ist niemand, der, also eine junge Generation kriegt man damit auch nicht zum RTL gelockt. Es ist analoges, lineares Fernsehen. Das ist schon schwer genug. Und dann stellt man da die Ältesten noch irgendwie Moderierenden, die das auch seit Jahren machen. Der eine ist gerade wieder aus der Kiste ausgestanden, nach 15 Jahren. Den kennt keiner mehr von den jungen Leuten. Wen will man denn damit begeistern? Wo soll denn da ein Interesse herkommen? Da muss man ja geradezu heute nochmal für die Innovationsfreude, die der NDR vor 15 Jahren hatte, als ein Axel Bulthaupt war oder eine Nena dahingestellt ist, zugekifft oder was immer sie genommen hatte. Oder
Könnt ihr für sowas abgemahnt werden, wenn du sagst, Nena war zugekippt?
Nein, keine Ahnung. Okay. Ja, das
meinst du Sabine Heinrich?
Ich meine, Nena hat es tatsächlich auch mal gemacht. Ich meine Sabine Heinrich, ich meine Matthias Obtenhövel. Es gab ja durchaus auch mal jüngere Nachwuchstalente, die da zum Einsatz gekommen sind.
Aber du, sag mal, wer ist denn der mit den 15 Jahren wieder auferstanden?
Stefan Raab.
Achso, du meinst ihn selbst. Ich dachte,
ja, aber Peter, guck mal, was wird es denn sein? Also, Stefan Raab hat, du warst ja nun dabei bei der Pressekonferenz, Stefan Raab wird der Anführer der Jury sein. Wir wissen aber ja noch nicht, wir kommen ja zum Konzept noch, jetzt sind erst noch bei der Moderation, dass er da mit denselben oder wechselnden Jurorinnen sitzen wird. Also ist Stefan Raab Redelsführer auf der Jury-Seite. Dazu kommt eine komplett unvorbereitete Barbara Schöneberger, weil sie immer unvorbereitet ist und sich 5 Minuten vorher anfängt, sich zu überlegen, was sie denn da jetzt irgendwie noch sagt und welchen von ihren alten Gags sie recycelt, um über auf ihr Kleid, ihr Aussehen oder sonst was auf ihr abzuheben und dabei selbstironisch zu sein. Sorry, sowas von durch. Das Einzige, was man daran positiv sehen kann, ist, Rick hat schon gesagt, sie schlägt mittlerweile dann eben auch die Brücke vom privaten ins öffentlich-rechtliche Lager, also hat dann die ARD noch das Gefühl, wir haben wenigstens irgendjemand von uns mit durchgebracht, der da noch stattfindet und machen nicht nur RTL-Fernsehen dann am 1. März in der ARD. Und das andere ist, dass sie mit ihrer, du hast es gerade ja auch rausgestellt, Peter, ihrer Spontanität und vielleicht auch Kreativität ist vielleicht die einzige ist, die auch einen Stefan Raab Einhalt gebieten kann. Also mag so sein. Für alles andere ist sie meines Erachtens nach drüber, vorbei, raus, zu teuer, unnötig. sie macht kein, sorry, wenn ich das sagen muss, wenn ich dafür abgemahnt werde, mache ich es gerne, sie macht kein international gangbares Fernsehen. Das kann sie nicht. Die Tatsache, dass ihr da noch dieser Fernsehpreis dahinterher geworfen ist, das ist ja das größte Armutszeugnis des deutschen Fernsehens überhaupt gewesen. Also so einer abgenudelten Shownummer, da jetzt noch einen Preis hinterher zu werfen, ich verstehe das nicht. Und dann wird die auch wieder ausgegraben. Ich kann mich darüber nur noch aufregen. Ich finde das so armselig und wirklich die trauen sich nichts mehr beim NDR und Stefan Raab kennt offenbar keinen anderen mehr. So, dieser Rant ist schon mal vorbei. Rick hat schon, Benny zu dir. Freust du dich auf Barbara Schöneberger?
Ja, also ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wie Nilou hier vorschlägt, wenn entweder der Fels oder wahlweise das Sofa moderiert hätten, die beide auch großartige Vorentscheidungserfahrung haben. Nein, also das war für mich so ein bisschen, Peter hat es ja jetzt wirklich eigentlich entgegen seines Naturells wirklich alles sehr kurz erzählt, aber wir beide haben uns ja auf eine Currywurst am Hauptbahnhof getroffen, als Peter angekommen ist am Mittwochabend. Und dann hatte er sozusagen, nachdem er die ganze Zugfahrt von Hamburg nach Berlin für mich gearbeitet hat, hat er dann also die News im Gepäck gehabt und wir haben schnell unsere Currywurst verschlungen, damit wir möglichst bald in die Tasten hauen können. Und als er mir das so berichtet hat, sozusagen direkt zur Begrüßung, da war ich schon so ein bisschen konsterniert. Und das ist genau das, um den Bogen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Da hat es ehrlich gesagt so eine kleine Delle bekommen, dass ich dachte, oh, es passiert was, es kommt was Neues. Weil Barbara Schöneberger als Moderatorin ist eben nichts Neues. Nun weiß ich, dass nicht unbedingt die Qualität der Beiträge, vielleicht nicht mal das Ergebnis, wobei ich da gleich noch irgendwie was dazu sage, davon abhängt, wer jetzt drumherum moderiert. Aber es ist eben genau das, es ist kein neuer Impuls, es zieht auch keine neue Zielgruppe an. Es wirkt eher so wie dieses ARD-Schema, wenn da jemand durchseppt, dann soll der bitte bekannte Dinge sehen, um dann da hängen zu bleiben. So ist das. Und es ist nicht was Neues. Und jetzt gerade diese Woche, Peter, dir wird es auf TikTok ähnlich gegangen sein, sind ja alle Social Media wieder voll, zumindest meine, weiß ich nicht, wer stiehlt mir die Show und Nina Chuba, die da irgendwie jetzt moderiert hat und echt das auch super gemacht hat, wie ich finde. Es war überhaupt, also sie ist halt keine professionelle Moderatorin. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, sie hat da jetzt schon 100 Jahre Erfahrung, aber genau das hat's ausgemacht. Es war halt alles ein bisschen anders. Es war aber auf jeden Fall frisch. Es war mal was Neues und irgendwie da wirklich jemand neuen mal hinzustellen, vielleicht auch als Tandem, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Dass man sagt, okay, wir wollen da irgendwie jemanden älteren Gesetzten, ich glaube, Barbara Schöneberger im Tandem ist irgendwie schwierig, weil sie dann da doch halt die Bühne für sich einnimmt, aber dass man sagt, wir nehmen jemanden, der irgendwie schon ARD-Gesicht ist, keine Ahnung, und nehmen aber jemand Jüngeren mit dazu, das hätte ich mir durchaus vorstellen können. So habe ich jetzt schon ein bisschen Angst bekommen und in Kombination dann, wir kommen noch darauf, aber ich finde, es gehört schon so ein bisschen zusammen, dass wir wissen, es gibt eine Jury, Raab ist da drin, vermutlich sitzt die dann da auf einem Sofa und bewertet auch jeden Beitrag, nachdem er dran war, ist schon irgendwie, es ist nicht der Cut, nicht der Bruch, den ich mir erhofft habe, als ich einen Tag vorher den Namen Stefan Raab gelesen habe. Aber wir haben es jetzt schon oft angedeutet, wir müssen natürlich über das Konzept sprechen und Peter, da lasse ich wieder dir den Vortritt, du warst einfach diese Woche unser Reporter im Einsatz. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen abholen mit der Pressekonferenz, wie da das Setting war, wie du das empfunden hast und dann ja eventuell auch schon überleiten zu den ein, zwei Punkten, die dir wichtig sind, aber ich kann dann gern auch nochmal stichwortartig das Konzept vorstellen und wir können über die einzelnen Punkte sprechen.
Noch eine kurze Replik zu Barbara, weil das kann ich ja so nicht stehen lassen, was ihr alles gesagt habt. Das Faszinierende wirklich an diesem Currywurstabend, den wir dann noch mit Gin Tonics gekrönt haben, von dem Benni gerade erzählt habe, war, Ja, Eva, du nimmst Finger auf die Lippen. Ich habe gedacht, du erzählst jetzt von meinen ganzen Recherchen, aber das hast du ja nicht getan. Weil das Witzige war nämlich, dass ich konnte es nicht glauben, ne? Weil ich dachte, wieso, das ist doch jetzt alles neu. Ist das wirklich so, dass Barbara zurückkehrt und dann auch noch solo? Und da habe ich echt...
Stimmt, wir hatten den Artikel sogar schon veröffentlicht. Dann hat Peter noch gesagt, ja, und was machen wir eigentlich, wenn das jetzt nicht stimmt?
Also, und dann habe ich echt noch zwei Leute mehr angerufen, um das wirklich safe zu machen, dass es so ist. Also, und dann hatten wir wirklich so viele Quellen, dass es sicher war, wobei ich dann auch noch immer nicht sicher war, ob es nicht nur eine Co-Moderation gibt oder so. Aber so war es in der Tat. Wir konnten es nicht glauben, weil wir haben wirklich auf Veränderungen gesetzt, ne? Und ohne Wertung, ne? Wir haben einfach gedacht, es ist jetzt alles neu, dann ändert sich auch eine Menge, ne? Having said that, ich finde Barbara trotzdem mega, und Rick sagte gerade, man hat das Gefühl, als gäbe es niemand anderen, der Primetime-Shows moderieren kann. Also in der Industrie ist das tatsächlich so. Es gibt keinen, der so nachgefragt ist, wie Barbara Schöneberger, um auch merkantile Präsentationen zu moderieren. Was ich mega faszinierend finde, und da ja in der Wirtschaft tatsächlich darauf geguckt wird, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, finde ich, ist das auch nochmal ein Prädikatstempel für Barbara. So,
und die war es, ja, also nicht vergleichbar, wobei aber auch im merkantilen Bereich unterwegs und aber auch im Radio und im ARD-Sektor ist zum Beispiel wenigstens ein Thorsten Schorn, der zwar auch in diese Alterskategorie fällt, aber dann ja, hätte man den ja wenigstens nochmal ausgraben können oder so damit mit reinpushen können, um dann wenigstens ein bisschen Kontinuität zu haben. Das macht es jetzt auch nicht origineller oder so, aber es gibt schon auch noch andere Namen. Wir sind, also es gibt 84 Millionen Menschen in diesem Land, und in anderen Ländern werden die ModeratorInnen des Vorentscheids jedes Jahr durchgewechselt, und die zerren da Leute vor der Kamera. Die kriegen halt einfach ein richtig gutes Skript und machen richtig gutes Fernsehen. Dafür müssen sie nicht seit, wie lange Barbara Schöneberger das mittlerweile macht, seit 15 Jahren, wirklich jedes Branchen-Event wegmoderieren. Und ja.
Also an der Stelle kann ich nur sagen, ja, du hast recht, es gibt ganz viele, ich will jetzt nicht so ein Name-Dropping machen, aber es gibt ganz viele super Moderationstalente in Deutschland, in allen Generationen, auch schon bei den 20-somethings gibt es tolle Leute. Neulich habe ich noch nicht schlafen können und habe im Hotelzimmer rumgesäppt. Da bin ich auf Talkshows gestoßen, auf irgendwelchen Nischenkanälen. Da waren tolle Leute dabei. Aber whatever. Jedenfalls, ich bleibe trotzdem pro Schöneberger. Und wir wissen ja nicht, was noch in den Shows an Moderations- oder anderen oder Greenroom-Aufgaben, whatever, wer da noch alles aufschlägt. Also das Glas ist immer halb voll. Wenn du magst, mache ich dann mit der PK weiter. Mach erstmal nur so ein bisschen die Atmo, ne, und dann über das Konzept reden wir dann im Anschluss, was da vorgestellt wurde. Also ich mag am Anfang sagen, dass mir auch ein Bedürfnis, das zu sagen. Also wenn das, was ich gestern Vormittag mit der Schweizer Botschaft, also wirklich mit den Leuten, die in der Schweizer Botschaft arbeiten, von der Botschafterin bis hin zu denen in den, wie soll ich sagen, auf der Exekutivebene, wenn das repräsentativ ist, dann wird die Schweiz ein Mega-Gastgeber nächstes Jahr. Also das war, ich kriege die Gänsehaut, wenn ich das sage, das war cool und professionell von der ersten bis zur letzten Minute. Das ging damit los, dass meine neue Freundin Guylaine Walter, die da in der Botschaft für Medien verantwortlich ist.
Ihren Namen du auch ganz flüssig schon hast auf der Handy
geguckt. Ich habe so viele Namen, deshalb muss ich...
Das ist bei Peter kein Indiz für Freundschaft. Peter hat durchaus viele Freunde, deren Namen er immer wieder vergisst.
Ja, das ist so. Die würde ich jetzt auch gerne alle an dieser Stelle mal grüßen.
Hier, mein guter Freund, wie hieß der nochmal? Das ist so ein typischer Peter-Satz, finde ich.
Leander meinst du jetzt, ne? Aber Leander, wenn du hier
zuhörst... Peter, wow. Ich glaube, Leander war vorhin sogar da, ja.
Ja, Leander war ja auch auf dem Dingenskirchen hier, auf diesem Hamburg Eurovision Weekend. Da haben wir uns ja wieder gesehen und auch viele Lieder gleich gut gefunden, sagen wir so. Aber zurück zur Botschaft. Also das war wirklich klasse. Also wirklich von der Begrüßung bis hin zu der ganzen Betreuung, aber auch zur Freundlichkeit der Leute. Ne? Die Botschafterin, die ist ja auch bei uns auf dem Blog, die war echt mega. Ne? Sie war einerseits sehr sachlich nüchtern, aber dann auch so zugewandt. Das war echt klasse. Und ich hatte dann, oder alle hatten, glaube ich, Probleme mit dem WLAN, weil die hatten so ein WLAN eingerichtet, was nur 4 Stunden funktioniert. Und das funktionierte eben nicht. Aber die haben das sofort geheilt. Und zu mir persönlich kam der Technikchef und richtete auf meinem Rechner das botschaftsinterne WLAN ein. Na, ich sag dir, in kaum einer anderen, in der deutschen Botschaft wäre das nicht passiert. Definitiv nicht. Also das hat mich total geflasht. Und am Ende habe ich auch noch mit, da muss ich jetzt auch wieder auf die Karte gucken, mit Tassia Damaso von Schweiz Tourismus connected, weil es gab dann hinterher auch noch Basel-Infos und gekrönt wurde das mit einem Leckerli hier. Ich weiß nicht, wer in der Schweiz so ein bisschen zu Hause ist, kennt ja diese Spezialität, die gibt es in Basel schon seit 1751. Das steht ja auf der Packung, das habe ich jetzt nicht. Aber wird wohl stimmen.
Ist das Lebkuchen oder was ist das? Das sieht so aus wie Lebkuchen.
Nein, das sind steinharte Kekse.
Okay, schön.
Also
freue ich mich schon drauf.
Also, aber die sind echt eine Legende. Also ich war ja ich habe ja ein halbes Jahr in Basel gelebt, in den 80er Jahren, da waren die auch schon ganz angesagt. Seit 1751, wie das hier steht. Aber was ich nur sagen wollte ist, also so wie das gestern war, ne? Und ich meine, das sind nur sanfte Signale, ne? Aber dann wird wirklich die Schweiz, es waren auch Schweizer Journalisten da, mit denen ich da noch gesprochen habe, dann wird das echt ein toller Gastgeber. Ne? Also danke an alle, denen ich da begegnen durfte. Vor allen Dingen an den Haustechniker. Also das war großes Kino, weil der rockte wirklich in 2 Minuten ein super stabiles WLAN, wie ich es nicht mal hier im Büro habe. Und dann muss ich noch ein kleines Dankeschön loswerden. Und da hatte Benni schon drauf abgestellt, oder du so mal gesagt, wir haben ja diese Feiertagsproblematik. Ne? Also am gestrigen Donnerstag war ja in einem Teil von Deutschland Feiertag, im anderen Teil nicht. Und heute ist es umgekehrt. Und ich hatte dann gestern plötzlich pünktlich zur Pressekonferenz mega Alarm von aus meinem richtigen Leben, also aus meinem Berufsleben, von Menschen, die auch sofort mit mir reden wollten oder sofort Probleme gelöst haben wollten. Und eine Kollegin, Nadine, du bist meine Prinzessin, also richtig großartig. Eine Kollegin hat einfach ihren Feiertag gecancelt und hat das alles aufgefangen, damit ich euch in Lichtgeschwindigkeit und vor allen Dingen auch in Echtzeit von der PK berichten konnte. Weil sonst wäre das nicht gegangen. Hätte Nadine nicht alles das aufgefangen, was dann parallel ständig auf meinem Handy und in meinem E-Mail-Account stattfand, dann hätte ich nicht die Ruhe gehabt, das alles so aufzuschreiben. Na? Insofern muss ich sagen, das war super. Das Einzige, was wieder nicht professionell war, obwohl ich das jetzt auch nicht so hoch aufhängen will, na, war, dass das Presseteam vom NDR eher nicht das gemacht hat, was sie hätten machen können, weil es war ja verhängt striktes Fotografierverbot. Also ich hatte ja einen Fotografen an meiner Seite, dem habe ich dann wieder abgesagt, nach Hause geschickt, weil ich gesagt habe, da darf man nicht fotografieren. Aber es wurde dann wild rumfotografiert. Ich glaube, die Welt hat sogar einen Livestream eingerichtet, bis dann die Schweizer Botschaft das unterbunden hat. Das hat mir auch eine Kollegin von der Presse in der Schweiz erzählt. Ne? Also ich finde, wenn es Spielregeln gibt, dann muss man sich auch daran halten. Ne? Und wenn sich dann jemand nicht dran hält, dann muss man das moderieren oder auch sanktionieren. Und das fand halt nicht statt. Und das nervte halt ohne Ende, ne? Weil es halt auch so ein bisschen die Arbeitsatmosphäre so ein bisschen getrübt hat.
Ne? Aber es hatte keiner so einen tollen Live-Blog wie wir. Das muss man doch mal festhalten.
Vielen Dank. Und letzter Satz. Ich habe mich auch gefreut, viele Gesichter wieder gesehen zu haben. Habe ich auch im Liveblog geschrieben, kann man da nachlesen. Aber auch auf Presseseite gibt es ja eine Bubble. Ne, die gibt es ja nicht nur bei den Fans oder bei den Fanmedien, sondern die gibt es ja auch bei den etablierten Medien, gibt es ja auch ESC-Experten. Und da eine ganze Reihe wieder gesehen zu haben, allen voran Imre, den ich hiermit auch noch grüße, das hat schon Spaß gemacht. Und das hat bei mir auch wieder das ESC-Feeling wiederbelebt. Was dann da alles gesagt wurde, das machst du jetzt, Benni, ne? Also was da inhaltlich dann gesagt wurde. Beziehungsweise, es waren ja vier Leute auf dem Podium, aber Stefan Raab hat eigentlich alles gesagt. Der hatte einen Redeanteil von gefühlt 98%.
Genau, das wäre jetzt noch meine letzte Frage sozusagen zur PK an dich gewesen. Du hast es vorhin ja schon mal ein bisschen anmoderiert, dezent, dass du das Gefühl hattest, dass Stefan Raab ein bisschen anders aufgetreten ist, als er das vielleicht noch vor 14 Jahren gemacht hat. Kannst du uns noch ein bisschen was Genaueres dazu sagen?
Ja, gut, dass du das nochmal fragst, weil das hatte ich eigentlich sagen wollen. Also erstmal, was fast Hysterie war, war, wir wollen gewinnen. Na, also das sagte Raab dann gleich in seinen einführenden Worten, aber das wiederholte dann auch die RTL-Chefin und das wiederholte Frau Strobel und das wiederholte Herr Beckmann. Und die sagten das alle nicht nur einmal, sondern jeder mindestens dreimal. Raab eher so Richtung achtmal. Na, also so, dass man schon dachte, Mensch, wir haben es verstanden, ihr wollt gewinnen. Na, also es war, ich glaube, das war vorher Verständigung, wir erklären das jetzt zur Chefsache. Zur nationalen Aufgabe hieß es ja bei Lena. Und das zog sich wie ein roter Faden, der aber eigentlich so die Dicke eines Taus hatte, durch die PK. Also das war die eine maßgebende Impression. Und die andere war halt, Stefan Raab ist das Alpha-Tier. Ne? Und am Ende wird er jede Entscheidung, soll man sagen, prägend beeinflussen, wenn nicht direkt komplett übernehmen. Also das war ganz klar. Es gab am Anfang natürlich so kurze Statements von allen vier Teilnehmern der PK. Wer das alles im Einzelnen war, das sprengt jetzt den Rahmen. Das steht auf dem Live-Blog, alles sehr en Detail. Aber nachdem die Geschichte durch war, also die Eingangsstatements gelaufen waren, hat eigentlich fast nur noch Raab gesprochen. Ne? Ich habe ja mehrfach was gefragt. Ich habe das Gefühl gehabt, mit meinen Fragen bin ich schon annähernd an den Redeanteil von Herrn Beckmann auf dieser ganzen PK gekommen. Also so wenn man die Wörter durchzählen würde.
Also ich habe mich gewundert, warum da nicht noch jemand von ESC Kompakt auf dem Podium saß. Das wäre nochmal angemessen gewesen. Also ich würde sagen, für nächstes Jahr ist das mal der Anspruch.
Also es gab natürlich fast alle Fragen aus den Journalisten zielten mehr, das bediente natürlich auch sein Ego, zielten mehr auf die Personality Raab und eigentlich weniger auf den ESC und noch weniger auf das Konzept, was da jetzt kommt. Ne? Also da war das Wahrnehmungsinteresse war entweder Boulevard oder Stefan Raab, der wurde zum Beispiel gefragt, ob er sich nicht langsam zu Ralf Siegel entwickelt. Also solche Geschichten halt. Ne? Aber es drehte sich immer um ihn. Warum wollen Sie es nochmal wissen? Und. Also es ging weniger darum, ich habe dann ja mal gefragt, ist das wirklich so, dass das nur Televoting gibt im Finale? Ja, weil ich das gar nicht glauben konnte. Und weil er dann ja auch sagte, ist wie im internationalen Finale, wo es eben nicht so ist. Und dann war halt neben diesem, wir wollen das unbedingt gewinnen und auch der zweite Platz ist schon eine Niederlage, so in dem Style, gab es halt kaum Fragen zum eigentlichen Verfahren, wobei da ja auch noch vieles offen ist, muss man ja auch sagen, da kommen wir ja gleich noch zu. Und zum Beispiel die eigentlich für mich wichtigste Botschaft war ja eigentlich die an die Künstler, die ging fast unter, die war so eine Randerscheinung. Ne? Also eigentlich ist doch im Vordergrund, ihr könnt euch jetzt bewerben. Ne? Und da kamen dann halt nur so die Promi-Statements, du hast ja gerade schon gesagt, wie diese Herbert Grönemeyer-Nummer. Ne? Und dennoch würde ich sagen, ich hatte es Anfang schon angeteasert, Stefan Raab wirkte auf mich, der hatte so eine, wie soll man das sagen, ich muss mir nichts mehr beweisen, Haltung. Ich will es unbedingt gewinnen, aber ich muss mir nichts mehr beweisen, weil ich habe es ja schon mal gewonnen. Das kam für mich sympathisch rüber. Er war natürlich mega eitel, aber das ist er nun mal. Aber auch das kam nicht unangenehm rüber. Das war sogar auf eine gewisse Art und Weise witzig, angenehm. Und er war an manchen Stellen, das war früher nicht selbstironisch. Ne? Also das mochte ich. Und wenn er was nicht wusste, früher hat er immer so getan, als wäre er der Guru und Experte für alles, dann hat er es auch gesagt. Ne? Was ich auch sympathisch fand. Also ich fand ihn da gestern, habe ich ja auch geschrieben, gegenüber der Oldschool-Zeit, die er gestaltet hat, deutlich wie soll man sagen, also das kam bei mir deutlich besser an. Ne? Als früher fand ich das immer so anstrengend, dieser Krampf Pointen zu machen, ne? Und dann auch immer dieser.
Ich beantworte keine Fragen von RTL zum Beispiel. Das war vor 15 Jahren ja auch noch.
Und das war ja zum Teil auch fast bissig, ein bisschen kämpferisch verkrampft. Das war deutlich weniger.
Ja. Okay, danke für deine Einblicke. Jus Poirik, ich hoffe, ihr haltet noch ganz kurz durch, denn ich würde jetzt einfach mal ganz schnell durch die Regularien der neuen deutschen Vorentscheidung Chefsache ESC 2025. Wer singt für Deutschland? Heißt es so? Ja. Da würde ich mal durchrauschen und dann können wir uns im Anschluss einzelne Punkte rauspicken. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, mit welchem ihr anfangen wollt, über die wir dann
reden. Dann reden wir über den Titel dieser Geschichte.
Auch gleich gerne. du darfst den als Aspekt aufgreifen. Genau, also der Titel ist wieder neu. Es soll, Peter hat es gerade gesagt, 4 Shows geben. Diese bestehen aus 2 Vorrunden, in denen jeweils 12 Acts antreten. Die sollen eventuell wahrscheinlich, es gibt ja nur so ein Munkeln über die Termine, gegebenenfalls werden die an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich am 14. und 15. Februar stattfinden. Dann soll es eine Woche nach der zweiten, ich nenne es mal Vorrunde, soll es dann ein Halbfinale geben mit voraussichtlich 14 Teilnehmern. Das heißt, von diesen 12 Teilnehmern pro Vorrunde kommen 7 voraussichtlich weiter. Da sind dann also 17 im Halbfinale und dann wiederum eine Woche später, nämlich am 1.3. am Faschingssamstag in Köln, interessanterweise, soll dann das große Finale mit voraussichtlich 9 Acts stattfinden. Dieses voraussichtlich schiebe ich jetzt immer ein, weil es tatsächlich nicht so ganz feststeht und wohl dann auch noch vom Verlauf beziehungsweise vom letztendlichen Ablauf auch abhängig gemacht wird. Die ersten 3 Shows, 2 Vorrunden, ein Halbfinale laufen auf RTL. Das Finale läuft in der ARD im 1. Ab sofort können sich Künstler bewerben, Solokünstler, Bands, Bekannte und Nichtbekannte, mit Song und ohne Song, und zwar noch bis zum 28. November. Dafür gibt es ein Bewerbungsformular, das ist auf rap-casting.de, aber natürlich auch bei RTL und bei Eurovision.de eingebunden. Wichtige Infos, die es noch gab, zu diesen 4 Vorrunden. In den ersten 3, 2 Vorrunden, ein Halbfinale, entscheidet nur ausschließlich eine Jury, der wohl Stefan Raab vorsitzen soll. Und ob da noch 2 oder 3 andere sitzen und wer die sein werden und ob die durchwechseln werden, das weiß man noch nicht. Im Finale entscheidet dann ausschließlich das Publikum. Wie gesagt, jetzt und ungefähr einen Monat können sich Acts bewerben bis zum 28. November und Bewerbungen sollen schon im Vorhinein immer mittwochs bei Du gewinnst hier nicht die Millionen vorgestellt werden. Wie genau das aussieht, ob das jetzt schon am Mittwoch losgeht, ist nicht so ganz klar. Aber irgendjemand hatte auch in den Kommentaren schon mal geschrieben, bei TV Total hat man damals ja auch so aus den Castingboxen dann irgendwie was gesehen. Jetzt gibt es noch keine Castingboxen, sondern man kann halt online was hochladen. Wir lassen uns mal überraschen, wie das dann aussehen wird. Und ja, das waren, glaube ich, schon so die wichtigsten Rahmenbedingungen. Habe ich aus eurer Sicht was vergessen? Ansonsten lösen wir es bestimmt gleich auf. Duspor hat aber schon was entdeckt, bitte.
Nee, hast du nicht vergessen, weil gibt's ja noch nicht. Das ist doch das Groteskeste von dem Ganzen schon wieder. Wir haben heute den 1. November. Gestern ging die Bewerbungsfrist los. Du hast es in der Einleitung gesagt, andere Länder haben da ihren Act schon bestimmt. Irgendwo war es doch auch noch mal, wo sie gesagt haben, wir können jetzt nicht nochmal alles umschmeißen und ein neues Verfahren starten, weil wir brauchen mindestens 6 Monate, um so einen Akt bühnentauglich zu machen. wir werden das in Deutschland natürlich wieder hinkriegen. Und also ich musste, als ich hatte ja neben Peter die Zweitaufgabe, dann ja quasi den Ergebnisartikel zu machen mit der Pressemeldung. Ich musste die Pressemeldung dreimal überfliegen, ob ich irgendwas vergessen habe, ob da irgendwelche Einblendungen gefehlt haben. Da stand ja nichts drin. Da stand nichts drin. Außer, dass zwei unbekannte Frauen, die Peter auf der Pressekonferenz gesehen hat, und nicht die von der Schweizer Botschaft, sondern die einmal die Programmchefin von der ARD und dann die Content-Chefin von RTL und Stefan Raab, da Statements reingepackt haben und dass es 4 Sendungen geben wird. Mehr stand nicht drin. Also man musste wirklich mit der Lupe suchen, noch irgendwas zu finden, an dem man sich festhaken konnte. Und insofern war es wirklich ein Gottesgeschenk, dass Peter dann da in der Schweizer Botschaft war, um dann wenigstens noch ein paar Dinge zu verifizieren, die dann da noch einmal gesagt worden sind. Wo ich mich auch frage, also warum wird man dann überhaupt für so eine Pressekonferenz oder dass die Pressemeldung einem noch vorenthalten wird, bis die Pressekonferenz schon eine halbe Stunde alt ist, wo dann nichts drinsteht. Also das war wirklich das Groteskeste. Ich mag es einmal kurz positiv sehen, weil hier wurde es vorhin auch in den Kommentaren schon gesagt von jemandem, ich glaube, das war von Apricot Stone, Raab lernt sozusagen im laufenden Prozess und es kommt, entscheidend ist, was hinten bei rauskommt. Also möglicherweise passt er das dann ja noch an nach seinem Gutdünken. Ich sag mal so, in anderen Ländern würde das nicht funktionieren, sondern da hat man halt zum 1.7. oder wann auch immer einen klaren Prozess mit einer klaren Anzahl von Teilnehmern und man weiß auch, dass wer jetzt wie teilnehmen kann und wie wer zu seinen Liedern kommt oder ob man sich mit Liedern bewerben muss und dass sich große Stars eh nicht bewerben, weil die haben die Buchse voll. Das wiederum stand aber auch nicht in der Pressemeldung. Also die einzige positive Geschichte ist, dass wir wissen, es gehen 24 Leute voraussichtlich am Valentinstag an den Start und am Ende kommt irgendeine oder einer oder eine Band raus und bis dahin, also bis dahin entscheiden die Juroren, mag so sein. Ich weiß nicht, ob das spannendes Fernsehen ist, by the way. Wenn sowas ist, ist halt vielleicht ein bisschen wie bei The Voice oder so, aber wenn man dann auch keine Publikumsbeteiligung hat. Also für mich wirkt das ganz schlimm unausgegoren. Und wo da noch eine Chefsache dann darüber stehen soll, über die müssen wir uns unterhalten, über den Titel, habe ich nicht gesehen, außer dass da eine Ego- und eine Alpha-Sache darüber ist. Aber ansonsten durchdacht finde ich da bisher extrem wenig. Die Frage ist, wie formt man es im Prozess? Kann man alles machen? Aber ich hätte da tatsächlich mehr erwartet und bin da bis jetzt eher noch ratlos, was das betrifft.
Rick, wie geht es dir?
Ich hatte da sehr ähnliche Gedanken wie du, Spoa. Ich finde auch, wenn man eine Pressekonferenz extra in die Wege leitet, ankündigt und so lange wartet mit Infos, dann erwartet man halt einfach, dass dann wirklich alles ausgereift ist oder es halt ein paar mehr Infos gibt. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich schon auch andere Länder, in denen sowas wie viele kommen jetzt wirklich pro Vorrunde weiter und so und wie viele sind wirklich im Finale, wo das auch nicht von Anfang an ganz sicher in Stein gemeißelt ist. Also zum Beispiel Albanien, Serbien, das sind auch so Länder, bei denen ist es auch immer wieder das Gleiche, dass du dann wirklich erst in dem Moment bei der Verkündung dann überhaupt weißt, ah ja, heute kommen also so und so viele jetzt weiter ins Finale. Deswegen, das finde ich ehrlich gesagt noch gar nicht so unbedingt das Schlimmste daran oder hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Aber ich finde halt gerade die Kommunikation, die es auch in der Pressemeldung gab, ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und generell die Kommunikation war halt so wischiwaschi irgendwie. Man hat sich dann wirklich, wie gesagt, die Infos so zusammensuchen müssen. Und das, was mich am meisten gestört hat, ist halt eben, dass man wirklich auch erst auf Social Media dann, auf Eurovision.de, auf Instagram und in den ganzen Posts, die es dann danach gab, wirklich sichere Infos bekommen hat, wie zum Beispiel, dass man sich ja auch tatsächlich schon Mitglied bewerben darf. Weil ich habe es ganz am Anfang so verstanden, dass es ähnlich ist wie bei Unser Star für Oslo und Baku, dass du dich wirklich nur als Sänger eben bewerben darfst oder Sängerin oder Band, aber halt nicht mit einem fertigen Song. Aber dass das auch schon möglich ist, ist ja eine super wichtige Info. Und dass man die so untergehen lässt, habe ich auch absolut gar nicht nachvollziehen können. Genau, und Was ich aber auch wirklich noch immer total ein großes Fragezeichen habe, ist bei der Formulierung, dass in den Vorrunden, ich weiß gar nicht mehr, wie die Formulierung genau war, aber dass es da mehrere Beweismöglichkeiten
gibt, so verschiedene Genres oder unterschiedliche Sachen vortragen. Da gab es dann so die Interpretation, ja. Cover Song, Original Song.
Das war ja, genau, auch verschiedene
Challenges. Zum ESC gab es doch irgendwie so, wir nehmen einen TikTok auf oder so.
Genau, also so verschiedene Challenges sind da ja anscheinend geplant. Für mich klingt das so, als würde es da noch gar nicht so sehr um die stimmlichen Fähigkeiten vielleicht gehen, sondern mehr um Personality, dass da irgendwie rauskommt, wer hat das beste ESC-Wissen oder dass da irgendwelche Quizzes gespielt werden. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen bei Stefan Raab.
Also Rick, jetzt wird's aber bunt.
Wir reden an dem Tag nochmal, wo diese Show im Fernsehen laufen wird, am 14. Februar. Ich kann es mir
wirklich vorstellen. Wo wir beide wieder nebeneinander im Studio sitzen und ich Schweißausbrüche kriege, weil plötzlich ein Quiz gespielt wird.
Ja. Mich wundert bei Raab gar nichts, was so Entertainment angeht. Lässt er sich ja schon immer wieder verrückte Sachen einfallen. Aber ich fände das natürlich ein bisschen seltsam. Aber das war so mein erster Eindruck, als ich das gelesen habe. Weil es klingt für mich so, als werden die nicht einfach nur einen Coversong singen und dann entscheidet die Jury, wer weiterkommt, sondern als gibt es da wirklich mehrere, Disziplinen, die sie irgendwie bewältigen müssen.
Aber die Frage ist, wie kommen sie zu ihrem Song dann? Also kommen sie noch während der Show zu ihrem Song, also während dieser 14 Tage? Oder wo kriegen sie denn her? Fällt er vom Himmel? Also war ja letztendlich, also bei Lena ja und so damals ja auch, dass dann da so plötzlich 3 Lieder da war. Peter, du weißt vielleicht mehr von der Pressekonferenz oder von Hintergrundgesprächen.
Ja, ich wollte gerade Rick antworten. Also die Wahrheit ist, alle diese Fragen können die noch gar nicht beantworten, weil sie noch nicht entschieden sind. Ja. Also das zahlt auf das ein, was du so vorsagst. Ne? Und du musst dir vorstellen, diese Pressekonferenz war jetzt auch keine klassische ESC-Pressekonferenz, wo es hart an Thema um die Sache ging. Ne? Sondern es auch von den Journalisten, die da waren, ne? Ging es.
Aber Peter, da muss man sagen, ist es eigentlich näher an einer Pressekonferenz, die mit dem ESC zu tun hat, als sonst in Deutschland, weil das haben wir ja international immer gehabt, damals, als es noch Pressekonferenzen gab, dass es eigentlich nur um die eine Person geht und dass man dann sagt, oh, es ist so schön, mit dir zu sprechen, darf ich dir noch ein Geschenk überreichen? Du hast mein Leben verändert, endlich lernen wir uns kennen. Und so war das doch ein bisschen auch. Alle haben sich einfach für Stefan Raab interessiert. Und alles andere war unwichtig. Also es war eigentlich wie eine richtige ESC-Fan-Pressekonferenz.
Ja, es ging natürlich, es ging noch um so Boulevard-Themen, wie jetzt diese Befragung da, diese Bürgerbefragung in der Schweiz. Aber die einzigen Fragen, also ich konnte ja nur dreimal was fragen, weil da waren ja viele, viele andere. Die einzige Frage, die dezidiert darauf ging, wie funktioniert das denn jetzt? Also hatte ich ja gerade erzählt oder steht im Live-Blog, könnt ihr da nachlesen. Die kamen sonst gar nicht. Sondern es ging wirklich dann entweder um Boulevardeske Sachen oder halt um die Person Stefan Raab und auch relativ viel mit, also es wurde zum Beispiel dann glorifiziert, das war auch wirklich toll, diese Eröffnungsnummer in Düsseldorf und so. Also das waren so Retro-Fragen auch sehr stark. Und in der Sache, er sagte auch häufiger, aber bitte nageln Sie mich darauf nicht fest. Er sagte auch, als es darum ging, beispielsweise es sind 12 pro, in den ersten beiden Shows 12 Interpreten. Ja, kommen wahrscheinlich 7 weiter, aber auch das. Können aber auch 6 sein, das entscheiden wir noch. Wer sitzt in der Jury, wie groß ist die Jury? Ja, die stelle ich jetzt erst zusammen. Und auch, da hat Europaut so gefragt, nach den internationalen Künstlern. Die Frage danach, also wollen sie auch große Namen wieder hinter dem ESC versammeln? Da kam dann erst, also jeder kann sich bewerben. Ne? Wirklich jeder. Ne? Und es kamen dann so Beispiele, ich befallen die jetzt die Namen nicht mehr an, also Beispiele von, also Persönlichkeit ist wichtiger oder wichtiger als alles andere. Ne? Also wenn eine coole Persönlichkeit hat, das merkt man nach 30 Sekunden. Ne? Auch die können sich alle bewerben. Und es soll dann so Pre-Castings geben, so A Cappella-Castings, sollen es so sein. das ist auch wieder Retro, weil das war ja damals auch so, dass da irgendwie so Boxen aufgestellt, glaube ich, wurden in Fußgängerzonen, wo dann Lena und Co. Vorgesungen haben. Also das hatte schon einen sehr starken Retro-Touch. Aber vor allen Dingen faszinierend war, es ist alles noch nicht entschieden, wie diese Jury besetzt. Ja, ich fange da jetzt an, Gespräche zu führen. Ne? Ich habe schon ein paar Namen im Kopf, aber die wurden natürlich nicht genannt. Ne? Und wir wollen natürlich auch berühmte Namen, aber ja genau, Bob Dylan wurde, war glaube ich auch eine Referenz, wenn ich das richtig sehe. Also genau, weil Bob Dylan hätte keine Stimme, aber der wäre ja trotzdem ein großer Star geworden, irgendwie in dem Groove. Also es ist im Moment noch Anything Goes und We Cross That Bridge When We Come To It. Also ja. Und das wird echt, also da tut mir auch die Alex Wolfs das leid. Ne? Das ist ja comme si, comme ça. Ne?
Na gut, sie muss ja nachher nur mit dem Ergebnis eigentlich erarbeiten. Also der Weg dahin ist für sie jetzt, so habe ich es zumindest verstanden, nicht so wichtig. Faszinierend finde ich aber, dass bei dieser Wiggle-Waggle-Unsicherheitsnummer, wo nichts feststeht, außer dass sie sich bisher offenbar als großkopferte Chefsache auf 4 Sendungen verständigt haben, wo man ja an 4 Sendungen echt gut was machen kann, wenn man die gut vorbereitet mit spannenden Acts und so. Da kann man richtig schönes Fernsehen machen, das für RTL erfolgreich ist und für die ARD auch. Was, das war vorhin auch hier in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob Rick das gesagt hatte, krass ist ja, dass die auf dieser Basis, also normalerweise, also als zu meinen Zeiten, als ich Dozent war, hätte ich gesagt, für dieses Papier gleich nochmal nach Hause gehen, wird gar nicht erst angenommen, weil das ist nicht mal eine 4, ja. Auf dieser Basis haben aber RTL und die ARD Samstagabend oder wahrscheinlich Samstagabend, Freitag, Samstagabend 20.15 Uhr freigeräumt, was sonst, wo man es nicht weit genug nach hinten schieben konnte.
Ja.
Alles nur Stefan Raab.
Genau. Und das ist ja das Interessante. Aber zum einen, ich frage mich dann ja wirklich, was eigentlich das Konzept jetzt war, das Stefan Raab jahrelang sozusagen angeboten hat, irgendwelchen Sendern. Das kann ja dann nur gewesen sein, wir machen das mit mehreren Sendern zusammen. Mehr kann ja nicht festgestanden haben, weil mehr steht bislang ja auch nicht fest. Also das war anscheinend das Konzept, mit dem das er dann versucht hat zu verkaufen. Okay. Ich will noch was nachschieben zu dem, was ich vorher... Peter, lass mich auch mal kurz. Ich hab noch nichts zum Konzept gesagt. Du darfst aber dann gleich wieder. Ich habe vergessen, dass alle 4 Sendungen in der Primetime laufen werden. Vielen Dank an den Hinweis. 20.15 Uhr also. Und das ist ja was wir uns immer gewünscht haben. Da freue ich mich also. Der ESC kriegt den Sendeplatz, den er verdient. Oder in dem Fall eben die Vorentscheidung. Weil gerade schon so 1-2 Kommentare kamen von wegen, wenn man jetzt aber keine Pressekonferenz gemacht hätte, wäre es ja auch schlecht gewesen. Deswegen so nach dem Motto, seid doch mal froh, dass es überhaupt was gibt. Stimmt, aber wir haben vorhin ja schon über den Zeitpunkt gesprochen und genau das ist ja das Problem. Also jetzt haben wir einfach den 1. November, gestern hatten wir den 31. Oktober, hätte es so eine Pressekonferenz am 1. Juni gegeben. Wir starten jetzt in die neue ESC-Saison. Wir wissen noch nichts, aber wir wissen, wir machen das als Team und es wird bestimmt super. Alles okay, aber zu dem Zeitpunkt so wenig zu wissen, ist tatsächlich ein bisschen hinter der Zeit und vor allem, das war auch jetzt ein paar Mal in den Kommentaren, ihr habt es auch schon anklingen lassen, aber das ist ein Punkt, über den ich unbedingt sprechen will, was macht das eigentlich mit Künstlern? Und Rick ist ja derjenige, der auf Instagram ganz viele Nachrichten immer beantwortet, die wir bekommen, ich kriege ganz viele Sachen per E-Mail und es herrscht, wir haben es in den Kommentaren sogar gelesen, es herrscht eine große Unsicherheit. Es ist dann diese Standard-Casting-Maske, wo irgendwie 2 Felder verändert wurden und die ansonsten halt auch für Quizshows und so weiter genutzt wird. Ich habe heute ja auch mal die Band ESC Kompakt Allstars angemeldet, um mich da mal durchzuklicken. Also erstmal ist es relativ trivial. Man gibt dann halt eine Adresse und E-Mail-Adresse an und das war's. Und dann kommt man aber zu so einem Fragebogen, der schon anmoderiert wird mit bitte nimm dir 30 Minuten Zeit oder so ähnlich und lest jede Frage ganz genau. Und auch wenn es dir schwerfällt, alles hilft, so in die Richtung. Und wo dann alles was habt ihr schon erreicht oder was waren Erfolge oder wie lange machst du Musik und solches Zeug. Und aber immer noch nichts zum Thema, kann ich jetzt hier eigentlich meinen Song anreichen und so. Und unten steht dann irgendwie, diesen ganzen Fragebogen muss man auch noch abschicken. Und dann kommt man wohl zu einer Seite, das habe ich dann nicht mehr gemacht, wo man die Sachen hochladen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen will, es ist tatsächlich dafür, dass ja eigentlich so die Marschrichtung, die ich erwartet hatte, auch weil wir ja wissen, das hatte Peter mal auf dem Blog geschrieben, auf dem Blog, ja, dass ja auch schon teilweise mit größeren Künstlern geredet wurde, also dass da auch Künstler gescoutet werden jetzt gerade, dass auf Plattenfirmen zugegangen wird. Und ich frage mich wirklich, wer einigermaßen bekannt sein soll, der sich dann über so ein Formular mit so einem Weg bewirbt, zumal wenn dieses Prozedere nicht klar ist, weil für mich klingt es aktuell ein bisschen so, als könnte das von der Schrittigkeit wirklich ein bisschen sein, wie ich will zum ESC. Also man beweist sich eben in mehreren Coverrunden oder vielleicht muss man auch eine Quizfrage beantworten, Rick, wir wissen es nicht. Und dann darf man im Finale erst seinen Song singen oder, weil es hieß ja, vorher werden Coversongs gesungen, aber was ist mit denen, die sich mit einem Song bewerben? Die müssen dann auch einen Cover singen oder die müssen ihre vorletzte Single singen oder den vorletzten Track vom Album, bevor sie dann im Finale den letzten singen dürfen. Also mir ist es total unklar und ich glaube, diese Unklarheit führt halt wirklich wieder dazu, dass Leute im Zweifel denken, soll ich da jetzt meinen Song verramschen und irgendwo hochladen, wenn ich gar nicht weiß, was bei rumkommt? Und das finde ich einfach schade, weil ich glaube wirklich, dass es sich auf das Interesse der Künstler auswirkt. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe oder ich hoffe, dass hinter den Kulissen Prozesse laufen, wo man eben die Künstler dann anders überzeugt. Weil ich glaube, mit dieser Pressekonferenz und diesem Bewerbungsverfahren tut man es nicht, sondern das muss dann über andere Wege gehen. Dazu passt auch dieses Thema Heavy Tones. Finde ich ganz schlimm, dass die dabei sind. Und auch da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sinnvoll in eine Show, wo ein Beitrag gesucht wird, der später dann ohne Band, also mit Musik vom Band, vielleicht mit Band, die keine Instrumente spielen darf, präsentiert wird. Das kann natürlich für manche Acts super sein und kann vielleicht auch die Lieder nochmal anders machen und so. Aber wie ist das zum Beispiel jetzt bei so einem Elektro-Act? Gibt's dann Elektro-Act? Gibt's irgendwie dann 11 Songs, die mit Heavy Tones präsentiert werden und irgendwelche Leute singen ihre Cover und dann bewirbt sich tatsächlich Berg und der darf dann seinen Elektro-Song ohne Heavy Tones singen. Und also es ist doch irgendwie, ich kann mir im Moment nur eine Sache vorstellen, wie das sinnvoll gehen soll, ehrlich gesagt. Dass man sagt, wir machen die zwei Vorrunden, eine ist eine Casting-Vorrunde. Das war ja die ursprüngliche Idee. Es gibt drei Vorrunden auf unterschiedlichen Sendern. Jeder Sender darf machen, was er will in seiner Vorrunde. Es gibt einmal eine Casting-Show, also am 14. zum Beispiel, 12 Leute treten mit irgendeinem Coversong an. In der nächsten Show 12 Leute treten mit ihrem eigenen Song an, bunt gemischt. Und dann treffen eben die 7 aus jeder Vorrunde, da sind auch noch gar nicht so viele rausgeflogen, bestreiten dieses Halbfinale und kommen dann so in einer bestimmten Gewichtung weiter. Wenn es mit Jury ist, könnte man ja sogar sowas sagen, kann man natürlich auch bei Televoting, aber Jury ist dann noch ein bisschen einfacher, dass man sagt, wir machen auch das Finale, machen wir halt nicht 9, sondern 10 und dann kommen 5 aus dem und 5 aus dem Pott sozusagen ins Finale. Sowas wäre möglich, wenn man das jetzt noch trennt, aber mir fehlt gerade die Fantasie mit diesen, wie gesagt, Coversongs und man kann sich auch ohne bewerben und es sind die Heavy Tones dabei, wie das sinnvoll zusammenpassen soll mit, wir wollen etablierte Künstler, die auch, wenn es nur so ein Free ESC Bundesvision Song Contest Niveau ist oder was heißt nur, es war ja kein schlechtes Niveau, da fehlt mir die Fantasie, wie das in diesem Konzept, das wirklich, glaube ich, darauf ausgelegt ist, und da sind wir wieder dabei, Stefan Raab will einfach nochmal das Gleiche machen, eigentlich die nächste Lena zu finden. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt gerade die Idee, wozu brauche ich dann etablierte Künstler? Allerdings, letzter Satz, Peter, dann darfst du sofort. Die Unsicherheit ist natürlich auch eine Chance, um jetzt mal ganz platt hier zu reden. Das heißt, alles, was wir jetzt vielleicht befürchten, kann natürlich ganz anders sein, weil selbst Dinge, die gesagt wurden, nochmal über den Haufen geworfen werden, weil sich das alles in Wohlgefallen auflöst, weil sich 24 super tolle, bisschen etablierte, mitteletablierte, total etablierte Acts mit eigenem Song bewerben. Die Castingschiene fliegt total raus, könnte ja auch sein, who knows. Oder es gibt halt zwei Leute, die da in die Shows kommen mit einem Song, der irgendwo gesucht wird. Also es ist noch alles möglich, aber meine Befürchtung ist gerade eher so ein bisschen diese, ich will zum ESC oder gar noch schlimmer, unser Song 2017, wo dann ja irgendwie auch erst eine Coverrunde war und dann so eine Felicia Lou rausgeflogen ist, weil sie halt einen Coversong da irgendwie singen musste. Also ja, da hoffe ich noch, dass sehr stark nachgebessert wird. Liebe Raab Entertainment Redaktion, viele Grüße. Peter.
Ich wollte nur ein paar Infos noch
von gestern. Ihr dürft mich auch anrufen, wenn ihr wollt.
Ich wollte noch ein paar Infos von gestern ergänzen. Also da ist ein großer Unterschied zwischen den Heavytones und so Themen wie Coversongs. Also die Heavytones sind gesetzt. Ja, also es wird mit den Heavytones laufen. Und der Bandleader, den kennen wir auch, Benni. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber den kennen wir gut aus den Songwriting-Camps. Da haben wir den kennengelernt. Das ist ja auch echt ein sympathischer und auch cooler Typ. Der wurde auch so als The Godfather gestern da nochmal namentlich hochgejatzt von Stefan.
Und das ist auch irgendwie so, weil wir vorhin dieses Ü50, also irgendwie so Jürgen oder so ähnlich, also so ein Name, den man erwarten würde.
Ja, Wolfgang. Also
Wolfgang,
Wolfgang. Ja, genau, der ist Wolfgang. Und das ist auch ein echt cooler. Ich habe mit ihm lange mal über Eddie Ryan gesprochen. Das war ein Highlight. Dieses Gespräch. Also als Eddie Ryan noch die Chance hatte, die Deutschlands ESC-Vertreterin zu werden.
Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen.
Aber es war lustig, es war extrem lustig. Eddie, an dieser Stelle, Hugs. Also, was ich ja nur sagen wollte, Heavytones sind gesetzt. Ob da so eine Coversong-Runde kommt, das war alles noch so, wir gucken mal, könnte sein. Na, also so kam das darüber. Und die Oldschool-Vibrations, die es so viel gab, die kamen auch sehr stark durch die Fragen der Journalisten. Also zum Beispiel wurde ja auch gefragt, haben Sie denn schon mit Lena Kontakt aufgenommen? Na, also sowas halt. Das, Fragen dieser Art kamen ständig. Und er sagte dann, er wäre mit Lena halt in regelmäßigem Austausch. Aber über dieses Projekt, Chefsache, hätte er mit ihr noch nicht gesprochen, aber wird er vielleicht noch machen. Ne? Also es wurde auch sehr stark immer wieder halt, es wurden von den Journalisten auch die, sag ich mal, so die alten Klischees hervorgekramt. Ne?
Also was ich noch kurz auf jeden Fall sagen wollte, war, dass eine Zitat von Raab, was Peter vorhin auch nochmal uns mitgeteilt hat, als er irgendwie meinte, die großen Namen haben alle die Büchse voll. Das impliziert für mich so ein bisschen, dass er, beziehungsweise vielleicht auch der NDR oder RTL, da schon im Gespräch waren mit gewissen Namen, die vielleicht früher mal am Vorentscheid teilgenommen haben oder die jetzt gerade irgendwie erfolgreich sind in Deutschland. Und dass die, dass denen vielleicht auch schon dieses Konzept mitgeteilt wurde und die dann darauf gesagt haben, nö, wollen wir nicht, wir wollen jetzt nicht gegen irgendwelche Newcomer dann vielleicht gegebenenfalls in der Vorrunde schon rausfliegen. Und das ist halt genau meine Befürchtung auch, dass, wie Benny auch schon gesagt hat, dass dieses Konzept halt die etablierten Künstler nicht anspricht. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Frieda Gold, die ja vor 2 Jahren eigentlich am Vorentscheid teilgenommen hätten, dass die sich jetzt so einem Konzept stellen würden. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
No way.
Komplett
ausgeschlossen.
Und ich glaube halt tatsächlich, dass man da schon im Gespräch war mit einigen. Auf der anderen Seite hatte ich direkt so den Eindruck, okay, von Stefan Raab kennt ja wirklich jeder, jede etablierte Band, jeder Musiker, auch die erfolgreich sind, jeder kennt Stefan Raab. Und ich glaube, also selbst die irgendwelche Deutschrapper, die jetzt irgendwie gerade erst 20 geworden sind oder sowas, können ja, glaube ich, trotzdem was mit Stefan Raab anfangen. An diesen Namen kommt man in Deutschland ja generell nicht vorbei, egal welche Generation man ist. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, außer man ist vielleicht noch irgendwie ein Kind. So, und deswegen glaube ich, dass da trotzdem schon auch eine Chance da ist, dass sich etablierte Künstler vielleicht dafür interessieren. Aber da kommen wir jetzt zum nächsten Problem. Das habe ich mir jetzt gerade auch nochmal notiert, weil Benny gerade auch noch meinte, wegen Instagram und so. Also ich nenne da jetzt natürlich keine Namen, darf ich auch nicht. Aber uns haben mehrere, auch bekannte Acts geschrieben, dass sie zum Beispiel, also es gab zum Beispiel einen Act, der nicht wusste, also ich sage jetzt bewusst Act, der nicht wusste oder der dachte, und das muss man sich mal vorstellen, der dachte aufgrund dieser Webseite, wo man sich bewerben kann, da kam das aus irgendeinem Grund für diesen Act nicht ganz deutlich rüber, bis wann die Bewerbungsphase geht. Und dieser Act dachte, dass die Phase schon vorbei ist. Und hat da irgendwie ein anderes Datum, stand da wohl irgendwo. Also selbst diese Grundlagen und Grundinfos wurden so schlecht kommuniziert, dass manche denken, sie können sich gar nicht bewerben. Oder ich habe auch von einem Act eine Nachricht gelesen, der meinte, ja, so schnell kann er gar keinen Song schreiben oder potenziellen Beitrag schreiben. Und hat dabei irgendwie auch die Info überlesen, dass man sich ja auch ohne Song bewerben kann. Und ich finde, das spricht ja schon Bände, dass da an der Kommunikation schon irgendwie vieles schiefgelaufen ist oder es einfach noch zu viele Unsicherheiten gibt. Also das ist schade, weil man verbaut sich damit ja auch Chancen, glaube ich.
Also ich bin immer noch dafür, dass wir für diese ganze externe Kommunikation mal irgendwann eine Rechnung an den NDR oder von mir aus jetzt auch an Raab Entertainment oder RTL stellen, weil was wir da in die Musikbranche immer für Infos geben, das wäre eigentlich, finde ich, der Job von anderen Leuten, weil ganz offensichtlich ist da vieles unklar. Duspo.
Ja, also was sich bei mir immer mehr rauskristallisiert hat, auch mit dem, was dann Peter da ja auch von der PK schon berichtet hatte und mindestens mit diesem Satz dann zum Abschluss gebracht haben, eben die Großen haben die Buchsen voll, da wird keiner dabei sein. Und vor allen Dingen, weil er es ja wohl auch irgendwie so gesagt hat, dann die müssen dann ja auch tatsächlich dasselbe Prozedere, also als einer von 24. Also das ist ja so, als wenn du jemanden, der, keine Ahnung, CEO ist oder so, dann sagen wir mit einem Lehrling da irgendwie antreten lassen musst, dabei, wer jetzt auf eine Dienstreise fahren kann, das ist doch totaler Schwachsinn. So, gleichzeitig weiß aber ja Raab auch und Raab hat immer damit reüssiert. Man kann das vielleicht bei Max Mutzke ein bisschen diskutieren, aber im Grunde schon auch, es ging wirklich um die Persönlichkeit. Und der Song war am Ende des Tages zweitrangig. Also ich hatte mir das ja auch nochmal angeguckt, so seine ganzen Sachen. Also damals bei Gildo Horn hatte er selber ja auch noch Lied und Musik geschrieben, für sich selber ja auch. Und dann wurde es aber ja auch immer weniger und dann hat das immer mehr zugelassen, dass dann ja sozusagen, oder musste auch zulassen, dann eben andere Liedschreiber, Songwriter da zum Zuge kommen. Aber die Auswahl des Künstlers oder der Künstlerin, wer kommt in den ersten, Peter, du hast glaube ich gesagt, 30 Sekunden am besten rüber. Und ich erinnere mich, wie wir damals im Roman-Lob-Jahr, als diese schlimme Blitztabelle eingeführt worden ist oder so. Aber im Grunde auch bei Lena war es auch genauso. Und dann stehen da diese, das waren jeweils zwei Sendungen. Ich glaube, da waren jeweils 10, jetzt sind es jeweils 12. Dann hast du die alle schon mal angeguckt und hast gesagt, wer von denen hat jetzt die geilste Ausstrahlung? Stimme erstmal noch gar nicht so wichtig. Ja, idealerweise passt sie nachher noch. Und da musst du dann nur noch ein gutes Lied finden. Und die Umsetzung dann auch, also wirklich das langfristige Plan dann an der Umsetzung, wie das dann auf der ESC-Bühne aussehen kann, das ist Stefan Raab ja auch vollkommen egal. Also vorhin wurde ja nochmal gelobt, wie das bei Gildo Horn war. Am Ende des Tages hatte Gildo Horn einen Tisch da stehen, da waren drei, irgendwie 8 Kuhglocken drauf, die noch unter dem Tuch waren. Das war de facto, das waren die Props, die Gildo Horn hatte. Der Rest hat er über sein Outfit gemacht, dass er da über die Bühne gelaufen ist. Ne? Da war nichts mit LED-Hintergrund, mit Tänzern, mit Effekten. Wann guckt man welche Kamera und macht nochmal so mit dem Auge. Und das hat er bei Lena nicht gemacht. Das, also bei Lena 2 dann ja.
Mach's nochmal bitte.
So, ich habe ja in der Vorbereitung für die besten Party-Songs ja nochmal wieder den Auftritt von Imri gesehen, der ja auch da so zack und zack und dann. So, also das gehört ja alles mit dazu. Das wird nicht stattfinden. Und bei Roman Lob, da haben wir noch am Ende noch, also da hat man noch in Baku, hatte man dann zwei Outfits und dann, aber es war eben klar, es ist wieder dieses Setting, was dann ja auch bei Malik Harris im Grunde wieder stattgefunden hat. Dieses, oha, authentische Künstler. So, es geht alles um die Ausstrahlung, kommt der Künstler, die Künstlerin rüber, ist noch ein bisschen quirky, wie es Lena war und der Song, ey, ganz ehrlich, Satellite ist jetzt auch kein Meisterwerk. Also, das wird euch jetzt neu sein, dass ich das so sage. Aber deshalb, also am Ende, und warum soll sich dann ein etablierter Künstler oder eine Künstlerin darauf reinlassen, sondern dann suchen die halt jetzt einfach aus den 24 Leuten, die sie da jetzt irgendwie finden, diejenigen raus, die am schnellsten über die Kammer rüberkommen, noch ein bisschen briefbar sind und das wird dann unser Vertreter sein für Deutschland.
Das Gute ist ja immer, wenn du sagst, ein Lied ist kein Meisterwerk, ist ja meistens umgekehrt. Also die Lieder, die du dann Meisterwerke nennst, das sind, ja, haben wir eigentlich alle wichtigen Punkte jetzt aufgegriffen. Ich bin gerade ein bisschen, jetzt hat mich hier dein Koit Tome Augenzwinkern hat mich ganz rausgebracht. Da bin ich ganz abgelenkt jetzt. Aber offensichtlich auch alle, die hier kommentieren. Ja, also was ich noch sagen wollte, genau, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Das Gute ist ja, es kann ja funktionieren. Also es muss ja, man braucht bei ESC-Vorentscheidungen keine etablierten Acts, sondern genau, es kann auch eine Castingshow funktionieren. Ich persönlich finde es halt einfach schade, weil jetzt mit vier Shows, und jemand hat es so fast wortwörtlich vorhin auch hier in den Kommentaren geschrieben, es wäre so viel möglich gewesen mit vier Shows. Und im Moment klingt es nicht so, als würde dieses Potenzial genutzt werden. Das kann anders sein. Es kann auch als Casting dann funktionieren in irgendeiner Form. Und mit einer Platzierung muss das Ganze schon mal überhaupt nichts zu tun haben. Sondern natürlich kann auch über irgendeine Art von Casting-Format da eine gute Platzierung rauskommen. So, Punkt. Deswegen lassen wir uns überraschen. Und vielleicht wird ja wirklich noch ordentlich nachgearbeitet. Wie gesagt, das ist ja auch eine Chance, dass so viel noch nicht feststeht. Wo ich ein bisschen überrascht war, das ist jetzt aber eher, also tatsächlich so ganz, ganz nischig, das Thema, dass Stefan Raab, und da habe ich irgendwo einen Ausschnitt gesehen, ja extra noch gesagt hat, es gibt keine Beschränkungen, jeder darf sich bewerben und hat dann explizit noch gesagt, es gibt auch keine Altersbeschränkung und man darf sich aber tatsächlich erst ab 18 bewerben, also nicht ab den ESC-regulatorisch vorgegebenen 16,
sondern... Aber kann das nicht auch ein Copy-Paste-Fehler sein, Benni? Du hast
das kann
ein
Copy-Paste-Fehler, also habe ich mir auch fast gedacht, dass halt Raab Entertainment da für alle Formulare generell mal vorgibt, 18 Jahre. Das kann sein, aber so steht es eben aktuell drin, dass man sich nicht mit 16 plus oder auch nicht mit 15, wenn man dann beim ESC 16 werden würde. Peter.
Einen letzten Aspekt, der wieder auf dieses von allen viel strapazierte Zitat, wenn wir nicht gewinnen, ist alles nichts und wir wollen Erster werden, abzielt, ist, dass die RTL-Chefin versprochen hat, und die kann sowas ja versprechen, anders als Herr Beckmann oder Frau Strobel, dass die auf allen Kanälen feuern. Und dass schon in der Stefan Raab Show übernächste Woche die ersten Bewerbungen vorgestellt werden. Das machen die, haben die ja früher auch häufig gemacht bei TV Total. Und dass sie, aber sie nannte dann zum Beispiel selbst bis in die Gala, also in dieses Glossy Boulevardmagazin, in Stern. Also sie nannte diverse Formate, Stern TV und was die alles haben. Ne? Also Frauke Ludewig, ich gucke kein RTL, da kenne ich das alles nicht so im Einzelnen. Aber jedenfalls, dass sie aus
allen... Du gewinnst hier nicht die Millionen, soll auch gerade ganz nett sein.
Ja. Also, dass sie aus allen Rohren für den ESC trommeln werden. Ne? Was, ja. Was ich total toll finde und was ich auch total cool finde. Und die werden das auch tun. Eigentlich hätte die ARD mit ihren mit vergleichbaren Reichweiten auch die Möglichkeit, nur da ist halt der Föderalismus steht dem im Wege, ne, wo ja nicht mehr, wenn sie nicht gezwungen werden, ja nicht mehr die Radio, die ARD-eigenen Radiosender den Siegertitel oder die zur Auswahl stehenden Titel weniger oft spielen als Privatsender das tun, beispielsweise. Und Die AD könnte das, macht es aber nicht. Herr Beckmann hat trotzdem gesagt, dass sie es machen würden und dass er die Kombination der ARD-Reichweiten und der RTL-Reichweiten, jeweils die beiden größten Player, einmal im öffentlich-rechtlichen Bereich, einmal im privaten Bereich wären. Was ich ihr glaube, ne? Legatissi, die Dame, und was ich Herrn Beckmann halt nicht glaube. Ja, ich sag dir, Alexion, das Glas ist immer halb voll. Ich sag dir, das ist eine Lebensweite, lass dir das von mir gesagt haben, ich habe schon viele Jahrzehnte
gelebt. Also um das jetzt mal kurz zu ergänzen, Malte hat es ja auch gesagt, also wirklich, das, wir haben es ja auch mit Isaac gesehen, das Lied ist ja zumindest ein Radiohit geworden, in den Charts hat es ein bisschen zu kämpfen gehabt. RTL hat ja auch noch anders und stärker als ProSieben, Seven One, da die Möglichkeit, ja wirklich in den Radiosendern durchzuregieren. Ich habe da ja auch in den Auswertungen in den letzten Jahren, sind die RTL-Sender eh durchaus ESC-affin und haben diese Lieder auch immer schon mal gespielt. Also wenn sich die, also am Ende, das werden wir ja schön analysieren können, werden die RTL-Sender wahrscheinlich sogar noch häufiger den Siegersong dann spielen und pushen, als es am die ARD-Sender machen, die Popwellen. Aber all das zusammen kann wirklich dafür sorgen, dass wir im Mai in Basel mit einem Lied vertreten sein werden, unabhängig, wie es zustande gekommen ist, ob man diesen Künstler, Künstlerin-Band vorher schon kannte oder nicht. Die Leute werden das Lied kennen. Ob das Nummer-1-Track ist, sei mal dahingestellt. Ne? Aber auf jeden Fall wird das, wenn es einigermaßen radiokompatibel ist, also wenn es natürlich jetzt am Ende, warum, also ich glaube nicht, dass es passiert mit den Heavy Tones, aber jetzt so ein Hard, super Hard Rock, Heavy, sonst was Stück da rumkommen würde, dann würde ich das wieder noch ein bisschen zurückziehen. Aber alles, was in der Range ist, eben von Can't Wait Until Tonight bis zu einem anständigen Popsong, ist natürlich sofort mit dabei. Und das ist dann schon das Gute an dieser Kooperation.
Ja, und du siehst es ja auch bei RTL, wenn die irgendein Format pushen wollen, dann ist das überall. Ne? Dann ist das da bei Katja Burkhardt im Mittagsmagazin, dann ist das im Frühstücksfernsehen. Wenn die irgendein Thema haben, da setzen wir es drauf, das wird überall stringent durchkommuniziert. Das heißt, denen wird das gelingen. Wäre wünschenswert, wenn die ARD das auch macht, wäre eigentlich, wenn man das zur Chefsache erklärt, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre eigentlich auch Pflichtprogramm. Wird aber nicht so sein, bin ich mir sicher. Ist sogar eher bei einigen öffentlich-rechtlichen Redakteuren, Protagonisten, Bebe, weil da ja jetzt Privatfernsehen auch noch involviert ist.
Also das finde ich auch schon mal eine sehr gute Sache, weswegen ich diese Kooperation gut finde und mich da grundsätzlich erstmal drüber gefreut habe. Plus, ich habe den Faden verloren. Was wollte ich nochmal sagen? Über was haben wir gerade geredet?
Über die Reichweite, dass es ein Hit sein kann.
Ach so, genau. Nein, Peter hat es schon mal am Anfang gesagt, ich wollte es nochmal aufgreifen. Nämlich, dass ich super finde, dass dieses Mal auch alle gewinnen wollen. Und das hängt ja auch damit zusammen, ne? Dass man, also, du darfst dann gleich von mir aus, wobei das dann eh nicht stimmen wird, wenn du mir jetzt widersprechen willst. Aber nee, weil das ist wirklich gut. Und dass so ein Frank Beckmann von innerhalb von wenigen Jahren von alles nur nicht gewinnen, Klammer auf, was man auch gemerkt hat, Klammer zu, jetzt zu, wir wollen gewinnen, kommt, das finde ich einen Riesenschritt. Und wenn das so sich im Mindset was geändert hat, dann finde ich das auf jeden Fall schon mal wichtig und zumindest nicht verkehrt. Duspor.
Also, ich glaube, diesen Satz, also den werden wir uns jetzt alle einprägen und jeder, der will, kann den morgen an 10 verschiedenen Stellen mit 8 verschiedenen Menschen 3-mal wiederholen und sagen, wo immer es drum geht, ich will da gewinnen. Und wenn ich Zweiter wäre, dann habe ich nicht gewonnen. Also dieser Satz hat also jegliche Relevanz im Jahr 2011 verloren, weil es ging um die Mission Titelverteidigung. Wir wollen gewinnen, wir werden gewinnen, yeah. Wir sind Zehnter geworden, damit Lena, alles gut, ja, war ein guter Auftritt. Und danach immer nochmal, wenn dann mir jemand gesagt hat, ja, wir wollen gewinnen, und oh, da ist aber jemand mal mutig. Und am Ende passiert auch nichts. Also mittlerweile ist das ein Überbietungswettbewerb. So,
ja, aber es geht ja darum, dass die ganze Zeit gesagt wurde, wir wollen nicht gewinnen, weil am Ende müssen wir
also das Ding hat der Beckmann einmal gesagt, dass er nicht gewinnen will, weil dann müssen die ganzen Bums ja ausrichten. Und das wird ja eh noch die große Frage, wie sie es bezahlen würden. Vielleicht machen sie dann ja auch mit der Kooperation mit RTL zusammen. Die Gedanken müssen wir uns, glaube ich, im Moment noch nicht machen. Aber jetzt da diese, das ist, also ich, es ist Politiker-Blabla in Zeiten von der TikTokisierung. Du musst jetzt ein Statement raushauen und das wird allein dadurch schon entwertet, dass jeder das jetzt sagt und dir jeder noch dreimal sagt. Also da kannst du, da würde ich keinen Schilling drauf geben, was immer ein Schilling ist. Also früher war es, könnte ich noch sagen, aber also nix, das ist null wert, das ist warme Luft, die sonst wohin verduftet. Das, also da kannst du jeden hinstellen, da kannst du an die Straße gehen und immer sagen, sag mal, willst du Erster werden? Das, so diese Wertigkeit hat das. Und
aber es geht um den Gegensatz. Dir wäre es jetzt lieber, wenn der gesagt hätte, du hättest es jetzt ehrlicher gefunden, wenn er gesagt hätte, wir wollen nicht gewinnen.
Na, diese Aussage, wir wollen gewinnen, ist doch Humpitz. Die sollen, also wenn sie gewinnen wollen würden, hätten sie ein belastbares Konzept. Was sie haben, ist am 31.10. Ja, aber das ist doch schon der Beleg dafür, dass ich, also ich weiß nicht, wie lange diese Gespräche liefen. Stefan Raab hat diesen Vorschlag im April gemacht und ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Musste ja auch noch Sommerpause sein. Wir sind, du hast es vorhin selber gesagt, wir haben einen Monat, ich weiß doch jetzt schon wieder, wie beim NDR sagt, dann ist auch noch Weihnachten, dann passiert ja eh erstmal wieder gar nichts. Gut, dass dann Stefan Raab die ganze Orga hat, dann können die Leute wenigstens arbeiten. Die haben nur einen Angestelltenvertrag mit einem Privatunternehmen. Also wenn die gewinnen wollen würden, hätten sie ein richtiges Konzept, was durchdacht und durchdekliniert wäre und hätten sich mal richtig Gedanken gemacht. Aber ich will jetzt weder der Frau Strobel noch der RTL-Frau dazu nahe treten, aber die hat doch, die wissen, also ich weiß nicht, wie oft die im Leben den ESC gesehen haben, auch noch, dass sie wissen, was der Erfolgsfaktoren dran sind. Die klammern sich alle an diesen Namen Stefan Raab und wenn Stefan Raab voranläuft und hier ins Feld zieht und sagt, ich will gewinnen, dann laufen die alle hinterher und sagen, ich will auch gewinnen. Also sorry, das sind Lemminge, die haben, das ist die Angst vor, also das ist die letzte Chance, die sie noch haben, bevor sie das ganze Ding irgendwie komplett gegen die Wand fahren. Und dann sagen sie, aber jetzt hauen wir nochmal einen raus, vielleicht haben wir ja Glück. Das ist die einzige Chance.
Ja, aber es ist doch gut, weil es gab ja durchaus auch schon Situationen in den letzten Jahren, wo dann aktiv dagegen gesteuert wurde, gegen eine Chance, die sich eröffnet hat. Und wenn das schon mal nicht passiert, sondern wenn gesagt wird, wir laufen hinterher, von mir aus gerne, nehme ich sofort.
Benni, du musst die Dinge beim Namen nennen. Die Ablehnung von Electric Callboy war die größte.
Ich weiß, dass da manche schon wieder abschalten, wenn wir den Namen sagen.
Die war der größte GAU, den sich der NDR in den letzten 20 Jahren geleistet hat. Übrigens, wir reden.
Vor Kerja und vor Baby Lasagna gewesen, aber. Was ja, weiß ich schon.
Genau, und die Jungs gehen jetzt so ab. Also die haben auch diesen Mix aus Humor, cooler, intellektuell akzeptierter Musik und Ausstrahlung. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf. Ich wollte eigentlich nur eine Info noch geben von gestern. Also das hat Stefan Raab erzählt. Die reden mindestens über ein Jahr. Das hat er gesagt an einer Stelle. Also die reden nicht erst seit April, als er öffentlich gemacht hat, was er sich vorstellt, sondern die reden mindestens ein Jahr und meine Mutmaßung aus Hintergrundgesprächen ist, sie reden sogar noch länger.
Und das ist das Ergebnis. Also da kannst du auch nur sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Kooperation mit RTL. Also ich bin ja froh, dass sie sich überhaupt angenähert haben. Wahrscheinlich ist das schon der größte Gewinn. Wobei es doch auch gesagt worden ist, dass es damals mit 7-1 noch viel, viel schwieriger gewesen ist, als es jetzt gewesen ist. Aber dass wir dann trotzdem ja dafür gebraucht haben. Gut, es ist ja alles. Also entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Es hieß jetzt ja auch, ich bin möglicherweise an einer Stelle zu negativ. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Im Moment sehe ich relativ wenig Anlass zu überbordendem Optimismus. Außer zu der Freude, dass wir 4 Sendungen zur Primetime haben, dass sie das zumindest hergekriegt haben, was die Gründe dafür waren, sei mal dahingestellt.
Aber meint ihr nicht, es wäre auch noch potenziell möglich, dass es in Wahrheit doch schon ein deutlich genaueres Konzept gibt und es einfach noch verschwiegen wird?
Rick, es ist so süß.
Naja, man weiß es ja nicht, was Stefan vielleicht in Wahrheit doch schon alles in petto hat oder vielleicht schon abgesegnet und
abgesprochen hat. Ich kann natürlich nicht in Stefan Raabs Kopf gucken. Ich will nicht ausschließen, dass es in Stefan Raabs Kopf existiert, aber ich bin ziemlich sicher, dass es niemand sonst kennt.
Also das will wiederum, ich würde das auch nicht glauben, Rick, obwohl ich mir der gleiche Gedanke auch viel durch den Kopf gegangen ist, ob das alles eigentlich nur eine Marketingmaschine ist, bewusst erstmal Häppchen zu liefern. Aber das war, der hat so viel geredet, ne? Und das war dann auch so authentisch, dass ich nicht glaube, dass man, wenn man schon mehr wüsste und es zurückhalten würde, dass man so klingen würde, wie der gestern klang. Es ist wirklich noch, echt noch so ein bisschen so, bitte nageln Sie mich nicht fest. Ne?
Also, Benni, es wurde ja hier schon gesagt, ne, wir sollen ja mal Stefan Raab einladen in Livestream oder wenn das nichts wird, dann möglicherweise wenigstens Alex Wolfslast, aber ich weiß nicht, ob sie uns mehr sagen kann tatsächlich.
Also wenn es einer schaffen kann, dann doch Peter. Ich erinnere nur daran, als Peter den zweiten Platz aus dem TikTok-Voting hier versprochen hat für das Finale und das dann fast eingelöst hat oder auch nicht. Peter, du kannst bestimmt auch Stefan Raab in den Livestream bringen, oder?
I do my very best, aber was meinst du mit TikTok? Das habe ich jetzt nicht geschnallt.
Na, du hattest damals irgendwie gesagt, sowas wie du ziehst mal deine Strippen, dass From Fall to Spring da auch noch reinkommen mit Icke Hüftgold ins Finale oder so.
Ach so, ja, die waren doch bei uns im Livestream.
Na, du hast gesagt, du bringst die ins Finale, also in die Vorentscheidung.
Ach so, ja, das ist mir nicht gelungen. Aber, aber vielleicht dies Jahr. Anything goes.
Genau.
Aber die waren bei uns im Livestream und das war auch, Leute, wenn ihr mal einen echt coolen Livestream sehen wollt, guckt euch den an mit From Freud to Spring. Die waren doch kombiniert mit so einem jungen Mann, der hieß
Jonah.
Josh, hätte ich jetzt gesagt. Jonah hieß er. Hm. Die waren beide cool. Und ja, die haben ja auch sogar untereinander connected. Also der Livestream ist sehr empfehlenswert. Der ist ja
in dem Jahr waren doch so, waren da nicht sowieso alle, es waren eigentlich, also haben wir schon mal drüber geredet, ne? Also die Livestream-Interviews, die wir geführt haben, die nicht gut waren, also selbst die, die nicht gut waren, da hatten wir zwar das Gefühl, wir müssen ein bisschen mehr geben oder es kommt ein bisschen schwerfällig in Gang, aber selbst, also es waren eigentlich immer alle nett, fast alle. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, dass ich mal rausgegangen
bin. Also eigentlich bräuchten wir doch auch ein Sofa und ein Studio, damit wir die dann
ja
da auf das Studio Sofa haben.
Nein, aber es stimmt, also die Gespräche machen meistens großen Spaß und wir finden ja auch immer irgendeinen Klick. Also auch, ich finde zum Beispiel auch, dass unser Gespräch mit Nemo war großartig.
Ja.
Aber dieser Livestream mit Jonah hieß er und From Fall to Spring, der ist especially good. Weil From Fall to, die haben ja auch beide live gespielt, ihre Songs. Und From Fall to Spring, das war zumindest die beste ESC-Kompakt-Live-Performance, fand ich. Insofern war es echt schade, dass sie nicht im Finale waren.
Ja, und natürlich empfehlenswert, ich hatte es vorhin schon in die Kommentare geschrieben, ist natürlich auch der Livestream mit Ellie Ryan, wo zwischendurch die Verbindung abbricht und sie dann ihr elektronisches Endgerät kurz mal in die Tiefkühltruhe legt, damit es wieder abkühlt. Also das ist auch auf jeden Fall ein Highlight der ESC-Kompakt-Geschichte. Peter, hier war schon die Frage, ob wir dann eigentlich mit allen 24 Acts ein Interview führen. Es wird natürlich stark davon abhängen, wie das Ganze auch abläuft. Also ob man die überhaupt vorher kennt, weil wenn es so Castingshow-mäßig ist wie damals, dann ist es ja vielleicht eine Überraschung, wer da plötzlich abends auf der Bühne steht. Man weiß es
ja nicht. Ja, genau.
Also, wir können es vielleicht so machen, als auch dieser TikTok-Jahrgang war, dass wir mal mit mehreren gleichzeitig quatschen. Das war ja auch funny, weil die auch, wie gesagt, untereinander connected haben. Es war doch auch legendär, Icke Hüftgold und, wie hieß noch meine Freundin? Betül aus Berlin. Das war doch auch echt nice. Sowas machen wir wieder, wenn es uns erlaubt wird. Dazu gehören ja immer zwei, unsere Bereitschaft und dass unsere Gäste dann auch sagen, es passt. Und natürlich versuchen wir auch Stefan Raab hier in die Live-Show zu bekommen.
Ja, und weil gerade noch unser Interview mit Nemo gelobt wurde,
also bei Nemo stehen wir.
Bitte?
Habt ihr das nicht gelobt? Also
nein. Also doch, ich glaube, Peter hat das gelobt, aber es stand auch zweimal in den Kommentaren.
Okay. ich habe es nicht gelobt. Ich habe nur gesagt, dass es besonders emotional war und dass es ein Interview war, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Also ich habe kein Werturteil über uns gefällt, sondern nur das Gespräch als sehenswert klassifiziert.
Jedenfalls,
das,
was ich
sagen wollte. Das war mir jetzt sehr wichtig, sorry.
Was ich nur sagen wollte, dass wir ja jetzt seit Mai sozusagen auf Rückruf bei Nemo liegen und noch auf Part 2 des Interviews warten, das dann leider in Malmö nicht geklappt hat, weil halt einfach so ein großer internationaler Ansturm war und wir ja unser Interview schon hatten. Ich hoffe, dass es irgendwann noch zustande kommt und dass es ein zweites Interview mit Nemo irgendwann geben wird. Wir haben das jedenfalls angeleiert und warten auf eine irgendwann, wir stehen wohl auch auf irgendeiner Liste und hoffen, irgendwann kommt noch eine Zusage.
Weißt du, was mir da spontan einfällt, was wir machen könnten? Wir hatten ja diese Kombi-Interviews, von denen ich gerade schon sprach, dass wir mehrere
Nemo und Doreen.
Nee, dass wir, genau, mehrere ESC-Gewinner hier zusammen versammeln. Das ist doch auch nice. Da arbeiten wir dran.
Haben wir denn alles zur deutschen Vorentscheidung gesagt? Chefsache ESC, wer singt für Deutschland? Was man aktuell sagen kann. Ich habe, soweit ich das überblicke, hier nichts mehr auf dem Zettel. Duspa hat aber noch was.
Ja, nee, ich muss jetzt wirklich mal meinen Rant, das ist so schlimm, dass ich mich so negativ heute reinsteige, aber allein dieser
ich wollte dich ja schon mit Rick ansprechen gerade.
Rick, da wollte ich mir Gedanken machen. Das ist meine ruhige Art heute, weißt du? Da kommt Benni durcheinander. Also, wie man eine Fernsehsendung Chefsache ESC nennen kann, es ist mir ein Rätsel. Und ich, wie man das auch zulassen kann, wie das bei drei Sendern oder bei zwei Sendergruppen durchgehen kann und dann irgendwie auch bei Stefan Raab. Da würde ich mich als ARD-Verantwortlicher noch in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn ich meine öffentlich-rechtliche Rentenalimente bekomme, noch schämen dafür, wenn ich bei Wikipedia das lesen muss, dass in diesem Jahrgang eine Sendung Chefsache genannt worden ist. Also das ist so aus der Zeit gefallen, das ist, also wir sind ja hier auch weiße, also es ist so cis-alte weiße Männerscheiße. Und es ist überhaupt nicht Zeitgeist, um den irgendwie aufzugreifen. Es ist größtenteils Hybris der Beteiligten dabei, die vielleicht ein bisschen Selbstironie haben soll, aber sorry, die kommt nicht an. Ich verstehe diesen Titel nicht, wie man sowas machen kann und wie man auch denken soll, dass man damit noch Leute zusätzlich von Fernseher locken kann, weil da jetzt Chefsache draufsteht und dann noch ein Stempel draufkommt vielleicht und dann nochmal die Kopien den Kopierer geschoben werden. Also auch das atmet so 1998 irgendwie. Das ist ganz, ganz schlimm.
Und das Schlimmste ist, ich kann dir diesmal gar nicht widersprechen. Das mit dem Namen ist ja immer mein großes Thema, auch in den letzten Jahren, wo sich hier manchmal auch schon Leute in den Kommentaren aufgeregt haben, die dann gesagt haben, mein Gott, der Name ist doch egal. Aber schon allein dieses ständige Wechseln und dann eben, dass die, sagen wir jetzt, also ne, von Germany 12 Points, das deutsche Finale und jetzt Chefsache, finde ich auch echt nochmal einen Abstieg. Also vor allem ist es halt überhaupt nicht auf Langfristigkeit angelegt, weil machen wir uns jetzt mal nichts vor, ja? Wie lange wird es jetzt gehen? Keine Ahnung. Castings, niemand guckt mehr Deutschland sucht den Superstar. Wenn es zwei Castingshows gibt, werden das maximal mittelmäßige Quoten für die Vorrunden auf RTL sein. Vielleicht kommen dann irgendwelche Etablierten hinzu, dann werden die ein bisschen besser. Und dann ist es vielleicht nach einem Jahr schon wieder rum und dann nimmt man aber wieder den nächsten Namen. Also das finde ich immer, dass da so gar keine Langfristigkeit auch drin ist, weil okay, es gibt ein Jahr einen Vertrag mit Raab Entertainment und Stefan Raab und RTL, aber man kann doch wirklich dann schon so ein bisschen auch in die Zukunft gucken und hätte jetzt auch einen Namen können, der auch noch im nächsten Jahr funktioniert, falls Raab da zum Beispiel nicht mehr dabei ist. Aber okay.
Aber Benni, wir haben doch gesagt, als wir am Vorabend der Pressekonferenz unseren Gin Tonic tranken, es ist ja auch nur es ist Musik, es ist Hobby, es ist Liebe. Ne?
Also wir, du sagst es vielleicht.
Klingt sehr nach deinem Wort. Wir sind noch da, wenn die Chefsache schon längst tot ist. Und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein, werden wir noch da sein.
Also, du super, ich musste hier schon lesen in den Kommentaren, dass das halb Glas, was für mich immer halb voll ist, jetzt zerbrochen ist nach deinem Rant. Also ich sage dazu Folgendes. Ich habe extra hier dieses Bändchen dran gelassen von gestern, um nochmal positive Vibrations hier hinzubringen. Aber nach dem Rant von Dusopack kann ich es jetzt eigentlich auch abnehmen.
Nein, du musst das jetzt tragen. Nein, Peter, lass es dran. Du musst das tragen bis zur Vorentscheidung, bis zum 1. März.
Das mache ich nicht. Wenn wir jetzt noch einen Live-Blog machen, dann irgendwann. Irgendwann muss ich es abnehmen. Das gammelt dann ja auch.
Ja, wenn es okay. Plastik ist, dann hält es.
Also in manchen ESC-Jahren kriegt man ja auch im Euroclub so ein Band, was man die ganze Woche dran haben
muss. Ja, zum Beispiel in 2024. Mhm.
Das ist mir immer unangenehm, weil mich das nervt, weil das dann beim Duschen immer nass wird und so.
Ja.
Aber ich habe es dafür heute aus Emotional Feelings hier nochmal, Leute. ESC Kompakt geht für euch meilenweit.
Ja, hier kam aber übrigens gerade der Hinweis von Andreas Krapp gerade, in 4 Monaten auf den Tag um die Uhrzeit wissen wir wahrscheinlich schon, wer uns in Basel vertreten wird. Ist das nicht eine schöne Botschaft, eine frohe Botschaft?
Manche Leute würden Panik kriegen, weil sie dich... Ich danke auch all... Bitte?
Nee, manche Leute würden da Panik kriegen, weil sie denken, dazwischen ist ja auch noch Weihnachten Neujahr und sie müssen dann noch eine 4-teilige Sendereihe auf die Bahn kriegen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir begleiten das natürlich und nehmen alles unter die Lupe und werden berichten, wie immer. Weil wir Spaß dran haben.
Ja.
Wir haben das schönste Hobby der Welt.
Dass ich zukünftig auch einen Solo-Livestream machen werde. Der heißt Chefsache Benny, wie es hier vorgeschlagen wurde. Und
aber du bist ja auch der Chef, wenn wir hier versammelt sind. Du sagst immer, wo es lang geht. Ich kann nie ausreden. In diesem Sinne hebe ich mein halb volles Glas.
Cheers, Peter. Und jetzt haben wir aber alles gesagt, oder? Zur Vorentscheidung?
Ja.
Super.
Dann ich wollte noch eine Sache. Irgendjemand hatte einen total tollen Nickname hier im Chat. Das wollte ich noch hervorheben. Ich glaube, der heißt Legostein und das ist kombiniert mit meiner Lieblingszahl 17. Also da wollte ich nochmal sagen, ich gratuliere zu diesem Namen. Eine großartige Wahl, das ist ein Zeichen. Sorry.
Alles gut. Dodo fragt nämlich, gibt es demnächst wieder ein ESC-Kompakt live zum Junior-ESC? Und damit komme ich nämlich jetzt zum nächsten Thema, das wir jetzt nicht mehr besprechen, aber die Frage ist tatsächlich noch nicht geklärt. Wir haben nicht weiter geplant als den 1.11., zumindest was die Livestreams angeht. Was wir aber besprochen haben und definitiv vorhaben, ist, dass ESC Kompakt in diesem Jahr zum ersten Mal mit 2 Bloggern live und in Farbe beim Junior ESC vor Ort sein wird und dass wir deswegen natürlich sowieso bis dahin, aber auch auf jeden Fall rund um die Live-Show vom Junior ESC berichten werden. Es wird natürlich auch wieder einen Live-Blog geben. Und ich gehe stark davon aus, dass wir auch ein ESC-Kompakt live noch zum Thema machen, nachdem seit heute ja auch das offizielle Album auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist und man jetzt alle Songs in Gänze durchhören kann. Also konnte man schon vorher, aber jetzt am Stück und in Gänze. Genau, wird es bestimmt was geben und wir werden vom und über den Junior ESC natürlich berichten. Ansonsten, Duspra, ich habe hier noch auf meiner Liste, dass du noch anpreisen möchtest, dass man abstimmen kann auf ESC Kompakt, denn wir haben ein neues Lasergame, wenn man so möchte.
Danke für die Möglichkeit. Man kann bei ESC Kompakt eigentlich ja immer abstimmen, also natürlich unter jedem einzelnen Artikel freuen wir uns, wenn ihr eure Meinung da lasst, wie ihr das seht, und das kann auch positiv sein, das kann auch negativ sein, da seid ihr immer freigestellt. Dann haben wir noch den Second Chance Contest, der ja gerade in den, sind es die Siebtelle oder die Quintelle sind, aber ich stimme ja weiter auch mit ab und ich bin ja auch im Finale mit meinem Beitrag. Das ist also ganz großartig und wir haben ja mit ESC Update, mit dem ESC Update von NDR Blue im Podcast mit Thomas Mohr und Marcel Stober eine Jahresendpartyparade sozusagen ins Leben gerufen, nämlich die Top 40 ESC Party Songs der in Klammern letzten 10 Jahre, wo man dann hoffentlich die Möglichkeit und die Chance hat, wirklich richtig gutes Dance- und Partymaterial zu hören. Da hat heute um 0:01, tatsächlich war es 0:02, die Abstimmung gestartet für den ersten Jahrgang mit 2017, wo ich gleich schon mal sagen muss, mea culpa, aus irgendeinem Grund ist mir das Sunstroke Project runtergefallen, die damit automatisch schon in der nächsten Runde sind, selbstverständlich. Also
einmal mit Profis arbeiten.
Ich sagte ja nur, so genau. Chefsache. Chefsache, Party-Songs. Da geht es jetzt im rasenden Tempo voran. Also ihr könnt für 2017, wir haben mit 2017 angefangen, weil wir ein bisschen bunte Abwechslung haben wollen. Weil wenn wir angefangen hätten mit 2015 oder 16, 17, sondern ich habe das den Zufallsgenerator entscheiden lassen, in welcher Reihenfolge wir anfangen sollen, damit man so ein bisschen durch die Jahre springt. Und die Jahre sind tatsächlich, ich habe jetzt schon mal für die ersten fünf so die Lieder alle rausgezogen, ganz unterschiedlich, auch von der Anzahl der Party-Songs mit dabei. Und wenn man dann wieder so lange warten muss, bis die aktuellen kommen, und so dachte ich, ist ganz nett, wenn wir da ein bisschen springen, ist es abwechslungsreich. Und da wäre es dann schön, wenn ihr euch auch entsprechend mit beteiligt. Wie gesagt, ihr habt es noch 1 Stunde und 9 Minuten, das für den 2017er Jahrgang zu machen. Am Montag um 0:01 kommt dann, und ich, Achtung, Breaking News, 2022, wenn ich das richtig geplant habe. Das ist hier, dafür lohnt es sich auch, um zu dieser späten Stunde noch mit dabei zu sein. Ob es da was zu gewinnen gibt oder nicht, weiß ich nicht. Peter hat aber gerade noch eine Leserempfehlung, meine ich.
Nee, ich wollte auch nochmal auf ein Feature, was jetzt bald kommt, oder auf zwei, abstellen. Also zum einen hast du ja gesagt, bei uns kann man Feed abstimmen. Wir werden auch demnächst über den besten ABBA-Song aller Zeiten abstimmen.
Den stimmen wir doch seit 3 Jahren ab, Peter. Nur leider erscheint die Abstimmung nie.
Ja, ich will da besonders viel Liebe reinstecken. Und da brauche ich halt ein bisschen Zeit. Aber sag mal, wo ist das Album heute eingestiegen in Deutschland? Also The First 50 Years. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Auf ich wollte nur sagen,
glaube ich. 4 oder 5.
Ich habe neue Bücher gelesen, 4 Stück. Eins davon ist, wie heißt das genau? Ich will aber Agneta sein. Und das ist wirklich mega cool. Und ich werde 4 Leseempfehlungen machen an diesem Wochenende für euch mit einem Gewinnspiel kombiniert. Also die anderen Bücher verrate ich noch nicht, aber die sind genauso cool wie das hier. Von Sabine Bode. Ich will aber Agneta sein. Das gibt's dann auch zu gewinnen.
Und weil bei uns ja Gleichberechtigung herrscht, darf natürlich auch Rick noch eine Abkündigung machen.
Ja, denn auch der ESC Byte Podcast von uns schläft natürlich nicht, wobei man könnte eigentlich meinen, dass er schläft. Es ist jetzt schon etwas länger, keine neue Episode mehr erschienen, aber keine Panik, wir arbeiten auf jeden Fall regelmäßig dran und es wird bald auch eine neue Folge erscheinen, beziehungsweise mehrere neue Folgen. Unter anderem ein Thema, was ich hier schon verraten darf, ist, wir sprechen auf jeden Fall darüber, wie gerechtfertigt die Sieger der letzten 20 Jahre beim ESC tatsächlich waren, unserer Meinung nach. Da gibt es also viel Redebedarf, vor allem, weil Max und ich uns dann nicht immer einig sind. Genau, also da seid auf jeden Fall gespannt. ESC bald mit neuen Episoden.
Also wenn ich gerade hier die Mimik deiner Co-Blogger richtig gedeutet habe, müssen wir nach dem Podcast zu den wie gerechtfertigt waren die Sieger-Songs, dann auf jeden Fall im Nachgang noch eine ESC-Kompakt-Live-Aftershow-Sendung machen, in der wir dann das, was ihr gesagt habt, zerpflücken könnt. Da wäre ich auf jeden Fall dafür.
Wir können euch auch alle einladen zu der Episode dann.
Machen wir ein bisschen Live-Podcast. So. Könnt ihr doch irgendwie so eine Arena in Stuttgart oder Karlsruhe oder so.
Ja, live aufnehmen.
Ich schau mal, was ich tun kann.
Stuttgart-Hunderhalle.
Mit Sofa, aber.
Ihr macht nur die letzten 20 Jahre.
Nur? Ja.
Das ist auch schon genug.
Erstmal.
Gut, dann bleibt noch eine wichtige Information, denn es steht nicht nur der Live-Blog und die Live-Show zum Junior ESC am 16. November an, sondern in diesem Monat startet tatsächlich auch die Vorentscheidungssaison. Yeah, es geht wieder los und natürlich wie immer gibt es alle Infos bei uns auf ESC Kompakt, Infos, wo ihr die Shows sehen könnt, Infos, wer da überhaupt antritt und natürlich hinterher auch Wer denn dann gewonnen hat. Aber das Allerwichtigste natürlich, zu jedem Finale gibt es auch wie immer einen Live-Blog. Und am 27. November steht schon das große Finale von Montesong in Montenegro an. Wir freuen uns total. Montenegro ist ja wieder dabei beim ESC. Und da wird es natürlich auch auf ESC Kompakt einen Live-Blog geben mit viel Vor- und Nachberichterstattung drumherum. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Dann sind wir damit wirklich am Ende. Wenn niemand von euch mehr was hat, sage ich noch einmal, wie immer zum Abschluss, vielen Dank an unsere Partner Katjes. Es hat sehr gut geschmeckt, die Oster-Katjes und bestimmt auch die Alpaka-Cola. Danke an Malta Tourism, auch wenn wir nächstes Jahr nicht nach Malta fahren, aber vielleicht dann ja übernächstes Jahr. Also mit dem ESC meine ich jetzt. Privat darf natürlich jeder fahren, wohin er möchte.
Und das nächste Eurovision Weekend ist auch in
Malta. Das stimmt, das nächste Eurovision. Stimmt, dann fahren wir vielleicht doch hin. Wissen wir noch nicht.
Aber Datum gibt es noch nicht, oder?
Nee, also ich habe nichts gehört. Ich habe noch nicht mal gehört, also sie haben ja irgendwie das Recht, es auszurichten. Ich weiß nicht, ob schon alles in trockenen Tüchern ist. Wir lassen uns überraschen, aber wenn es soweit ist, dann steht es auf jeden Fall auch auf ESC Kompakt. In diesem Sinne, vielen Dank euch dreien, dass ihr mit dabei wart, dass ihr wieder fast 2 Stunden durchgehalten habt. Noch größerer Dank an alle, die 2 Stunden zugeschaut und oder zugehört haben. Bestenfalls zugehört, zumindest auch wenn ihr geschaut habt. Und wenn ihr uns zum ersten Mal gehört habt, dann folgt uns gerne, liked, teilt. Wir freuen uns auch, wenn ihr im Nachgang noch unter dem YouTube-Video was kommentiert, wenn ihr ein Gefällt mir dalasst und all euren FreundInnen davon erzählt. Außerdem, jetzt verrate ich noch das große Geheimnis am Ende, wurde dieser Livestream zum ersten Mal auch auf Twitch übertragen. Ich glaube, eine Person hat es gemerkt, vielleicht auch mehr. Ich werde jetzt gleich mal nachgucken. Auch da könnt ihr uns jetzt seit heute abonnieren und die Livestreams verfolgen. Mal gucken, wie das so wird. Vielen Dank euch allen. Habt einen wunderschönen Abend oder Tag, wann ihr uns hört. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.